2019 überhäufte uns mit neuen Serien wie kaum ein Jahr zuvor. Wir sagen euch, was davon sich wirklich lohnt. Draußen tobt das Schneegestöber, drinnen tobt das Streamgestöber. Während sich alle anderen Leute zum Jahresende hin fragen, wo ist die Zeit hin, wissen wir ganz genau, wo unsere Zeit dieses Jahr hingeflossen ist. Und zwar haben wir vier, die heute hier sitzen von Muipilot, insgesamt 3.408 Stunden Serien geguckt, wohlgemerkt zusammengerechnet. Wir haben das nie alles gemeinsam geguckt. Das ergibt übrigens insgesamt 142 Tage, also Tage im Sinne von wirklich mit 24 Stunden, so richtige Tage. Das ist schon eine ziemlich absurde Menge an Zeit, die wir in Serien gesteckt haben. Und ich begrüße heute meine Mitstreiter, mit denen ich mich gemeinsam durch die besten Serien 2019 wühlen darf. Ich sag hallo Esther.
Frohe Weihnachten, Andrea.
Oh, danke schön, dir auch. Schön, dass du zum vierten Mal in Folge jetzt hier bei uns im Podcast bist. Großartig. Ich begrüße Matthias.
Hallo.
Schön, dass du hier bist und auch frohe Weihnachten an dich.
Ja, frohe Weihnachten in die Runde.
Und als viertes in der Runde, hallo Serien, Max.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Wir hätten uns eigentlich so ein paar weihnachtliche Musikinstrumente mitnehmen sollen.
Auch das Intro ein bisschen mit Jingles machen oder so.
Ja, tatsächlich.
Zu spät.
Zu spät. Jetzt hast du es gesagt, jetzt wünschen sich alle dieses Intro und keiner wird es jemals hören. Wir beginnen den Podcast auf einer traurigen Note. Also, wir haben... Oh. Ja, wie gesagt, wir haben für euch heute die Tipps der besten Serien 2019 dabei. Wir haben ganz viel Sky, Netflix und Amazon mit dabei, aber es haben sich auch Serien, beziehungsweise jeweils eine Serie von Maxdome, Apple TV Plus und Starzplay in unsere Liste der 25 besten Serien des Jahres verirrt, reingeschummelt, zurecht, rein, wie auch immer. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, wir haben insgesamt über 3.400 Stunden Serien gemeinsam geguckt. Max, ich glaube, du führst diese Liste an. Ich glaube, du hast doppelt so viel geguckt als alle anderen.
Ich habe gewonnen. Yeah.
Erzähl uns doch mal, wie viele Serien und wie viele Staffeln vor allem hast du dieses Jahr geguckt?
Ich schäme mich schon fast ein bisschen. Ich habe es mal zusammengerechnet in meiner schlauen Excel-Tabelle, die ich immer das ganze Jahr überführe. Und das sind über 200 Staffeln, die ich geguckt habe dieses Jahr.
Woher hast du die Zeit?
Das weiß ich nicht.
Du schläfst nicht, oder? Ich habe das schon mal.
Ich habe einen langen Arbeitsweg. Ja, das sind schon mal 2 Stunden pro Tag, die ich schon mal in der U-Bahn gucken kann.
Und dann auch eine Mittagspause oft?
Ja, manchmal, ja.
Vielleicht? Matthias, kannst du da mithalten? 200 Staffeln. Nee.
Also ich habe das Gefühl, ich habe dieses Jahr schon jede Minute, die ich noch zur Verfügung hatte, in Serien investiert, aber ich komme da keinen Meter mit, wenn ich, glaube ich, meine Gesamtstunden zusammenzähle, die ich dieses Jahr 9 Sachen geschaut habe. Komme ich so ungefähr auf 25 Tage und ich wüsste...
Was ja auch enorm ist.
Ja, wollte gerade sagen, also ich wünsche mir jetzt schon den Zeitumkehrer, um überhaupt, wenn ich dem nächsten Jahr entgegenblick, um noch mehr reinzubringen. So, wir haben ja noch nicht mal HBO Max und weiß nicht was alles. Und es ist jetzt schon, ich kann mich gerade so über Wasser halten.
Ich merke schon, du hyperventilierst schon falsch.
Ja, und hab dann auch mega Respekt vor Max, wie er das schafft.
Das eskaliert dann so wie bei mir die 3. Staffel von Tote Mädchen lügen nicht, dass ich es dann in der Hosentasche beim Einkaufen nur gehört habe, damit ich es irgendwie durchkriege.
Wobei man da natürlich das sagen muss. Wobei man alle, die jetzt aufschreien, oh, wie kann das sein als Serienliebhaber, denen sei gesagt, wir müssen auch ganz viel für die Arbeit gucken und manchmal müssen wir einfach vor allem wissen, um was es geht in den Serien und da reicht halt nicht immer der Wikipedia-Eintrag aus. Da hört man das halt auch schon mal als Podcast, wenn man einkaufen geht. Esther, wie sieht's bei dir aus? Wie viele Stunden stehen auf deinem Zettel?
Auf meinem Zettel stehen 34 Tage. Ich glaube, das sind 834 Stunden. Also sagen wir mal einen Monat. Ne? Aber wenn ich dann mal meine Zahl von 102 Staffeln und 76 Serien angucke, dann denke ich mir, ja, gibt ja noch Leute wie Max. Ne? Da muss man sich dann doch nicht schlecht fühlen. Dann kann ich die Shame-Glocke wieder einstecken.
Shame.
Also ich finde, wir sollten hier wirklich keinen Shame dafür, dass er so viel Leidenschaft damit bringt. Und ich meine, irgendjemand muss diesen Berg an Peak TV ja bewältigen.
Einer muss die ja gucken, die sie.
Ich finde das toll, dass du für uns aufopferst und selbst die 3. Staffel Tote Mädchen lügen nicht.
Ja, einer musste in der Redaktion musste die 3. Staffel Tote Mädchen lügen nicht gucken.
Ja, ihr hört es da draußen. Wir haben uns aufgeopfert dieses Jahr. Wir haben so viel Zeit in Serien gesteckt. Und dazu muss man sagen, manche von uns gucken ja auch noch sehr viele Filme und ich zum Beispiel spiele auch noch sehr viele Videospiele. Also ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich diese ganze Zeit hergenommen habe. Ich habe es mir auch ausgerechnet. Ich habe 10 Tage am
Ich nehme mir pro Jahr 10 Tage frei und das schaue ich einmal komplett durch.
Kein Schlaf. Koffeintabletten, hallo. Ich habe insgesamt 10 Tage lang Serien von 2019 geguckt und insgesamt Serien habe ich in diesem Jahr 21 Tage geguckt. Ich gucke auch gern ältere Sachen. Ich gucke gerade auch Star Trek. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch schon zu den besten Serien 2019. Vorher noch eine Bitte an euch da draußen. Wenn ihr unseren Podcast toll findet, dann bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns auch einen süßen Weihnachtskommentar. Wir lesen uns das alles durch und wir freuen uns da über jede Bewertung, über jeden Kommentar. Esther, die 25 Serien, die wir heute besprechen. Ich habe hier einen Hut-Moment und in dem Hut sind 25 Zettel. Ich schüttel mal, damit ihr da draußen das auch alle hört.
Es raschelt weihnachtlich.
Es ist kein Geschenkpapier. vielleicht kannst du uns kurz erklären, Esther, wie diese 25 Zettel da in diesen Hut passen.
Ja. Wir haben uns natürlich überlegt, wie wir das alles zusammenstellen und haben uns dann dazu entschlossen, einerseits die Top 10 der Moviepilot-Community rauszusuchen, was ihr sagt, was das Beste ist und dann noch unsere so grob 3 besten Serien dazu zu schmeißen in diesen Hut. Manchmal überschneidet sich, manchmal ist was Neues dabei und was dabei herausgekommen ist, werdet ihr gleich sehen.
Genau, die Top 10 der Community, das sind alles neue Serien und wir haben dann jeweils teils neue Serien und teils ältere Serien mit 9 Staffeln dazu geschmissen. Das gibt einen bunten Blumenstrauß an verschiedensten Serien, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und ich würde sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, weil...
Wir wissen nicht, was kommt.
Ich weiß nicht, ob als erstes... ich will jetzt auch gar nichts spoilern.
Weihnachten darf ein bisschen verspielt sein.
Ja, Weihnachten darf ein bisschen verspielt sein, genau. Ich fange jetzt einfach an. Ich schüttel noch mal durch. Und so. Die erste Serie ist... Dark Staffel 2! Okay, ihr merkt an dem Jubelbarometer, dass das eine beliebte Serie ist bei uns.
Ich glaube, die haben wir sich alle gesehen, oder? Irre ich mich?
Ich bin raus. Du bist raus. Ich habe noch keine einzige Folge Dark hier zu Ende geschaut.
Das ist wahrscheinlich clever, bis zum nächsten Jahr zu warten, um dann alle hintereinander zu gucken, weil ich muss tatsächlich die erste Staffel nochmal nachholen für dieses Jahr.
Wenn ich es jetzt schon nicht geschafft habe, die erste und die zweite zu gucken, ich bezweifle, dass ich nächstes Jahr 3 Staffeln nachholen kann.
Genau, Dark Staffel 2 ist bei Netflix. Das war, glaube ich, die erste deutsche Netflix-Serie, oder? Ja,
ja. Ich glaube,
also wenn jetzt niemand was dagegen sagt, behaupte ich das jetzt einfach, dass es die erste deutsche Netflix-Serie war. Die hat bei unserer Community eine sehr gute Bewertung, eine 7,8.
Und viel zu niedrig.
Wer von euch hat die hier in den Topf geworfen?
Die stammt aus meiner Top 10.
Okay.
wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, worum es geht, wer es nicht kennt, es sind 4 Familien in Winden, es geht um Zeitreisen, es gibt Atomkraftwerke und schon allein die Serie zu erklären, macht einem einen Knoten in den Kopf. Umso schöner ist es dann, das alles mitzuerleben und die Twists und Turns und guckt es euch an, ist einfach nur großartig.
Und wir haben ja zum Glück eine Andrea, die sehr viel Buch führt bei dieser Serie.
Eine
Andrea, die Buch führt.
Bäume aufzeichnet.
Ich führe tatsächlich Buch bei Dark. Ich habe früher sehr viel Tagebuch geschrieben, aber noch niemals habe ich so viel geschrieben, wie während ich Dark geguckt habe. Einfach um da irgendwie am Ball zu bleiben bei all diesen Figuren, wo sich die Lebenslinien dann ja irgendwann überschneiden und die Stammbäume sowieso man irgendwann kein Ende und keinen Anfang von diesen Stammbäumen mehr erkennen kann, weil alles nur noch zum Time Loop geworden ist. Und
Incest Time Loop.
Zum Incest-Time-Loop, das ist vielleicht schon fast ein Spoiler und an der Stelle möchte ich sagen, eigentlich bleiben wir nämlich spoilerfrei.
Ich habe nichts gesagt.
Max, muss ich die Shame-Glocke doch wieder
ausmachen? Nee, genau, es gilt für alle 25 Serien, die wir euch hier im Schnelldurchgang, nee, das klingt ein bisschen lieblos, die wir euch fürsorglich im Schnelldurchgang vorstellen, bleiben wir spoilerfrei. Wir wollen euch diese Serie nämlich empfehlen. Und ich würde sagen, ich greife gleich mal hier in den Hut rein. Nach der besten deutschen Serie, was erwartet uns als nächstes? Oh, so aufregend. Und zwar haben wir hier The Morning Show. Wer hat das hier reingeworfen?
Ich glaube, das ist mein
Teil. Matthias!
Du bist der Einzige, der noch nicht über Morning Show reden durfte von uns.
Bin ich das? Ja, ich glaube tatsächlich. Ich habe einmal hier kurz über Dickinson geredet. Und damals hatte ich noch nicht The Morning Show geschaut. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist, weil ich habe mich sehr auf diese Serie gefreut, was nicht nur an der Besetzung liegt, die erstklassig ist hier mit Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell. Das wären so die drei prominentesten Namen. Aber dann egal, wohin du schaust, es geht weiter. Und selbst wenn du dann das Gefühl hast, jetzt hast du alle gesehen, läuft doch irgendwo Google und Better Raw durchs Bild. Und man ist einfach...
Oder Kelly Clarkson springt
ja, mal ins Bild. Ja, genau, und singt. Wie gut das gecastet ist. Und ich bin ein sehr großer Fan damals von der HBO-Serie The Newsroom gewesen, wo ja schon so auch hinter die Kulissen einer TV-Show geguckt wird. Und da ging es noch wirklich um dieses, wir sind eigentlich alle sehr optimistisch und idealistisch, was so diese Berichterstattung angeht und hoffen, dass wir irgendwie unsere Ideale da durchsetzen können. Und bei der Morning Show rückt dieser News-Aspekt ein bisschen in den Hintergrund, sondern es geht mehr so um die Dynamiken, die hinter den Kulissen sind. Und da ist das natürlich eine sehr zeitgemäße Serie, weil sie beginnt eben damit, dass einer der, also Steve Carell spielt einen Moderator, der eben der sexuellen Belästigung angeklagt wird und damit trifft das genau hier in die MeToo-Ära. Da greift die Serie viele aktuelle, brisante Themen auch und vermischt die mit diesen typischen Dynamiken, die man eher eben an so einem Arbeitsplatz hat, wo dann eben auch Machtintrigen und alles Mögliche stattfindet. Und ich habe bisher, also jede Episode, die ich da geschaut habe, mich so gefesselt. Es war nicht mal die Versuchung, da irgendwie den Second Screen anzumachen und schnell was in der IMDb nachzulesen oder zu gucken, gab es dieses Ereignis wirklich, sondern... Also ich möchte diese Serie einfach nur umarmen, mich da rein in diese Gänge von der Morningshow verlieren und wäre am liebsten selbst mit am Set. Nicht unbedingt, weil das ein toller Arbeitsplatz ist, im Gegenteil, wo bei The Newsroom diese Hoffnung, dass man eigentlich was Gutes schaffen kann, existiert, sind bei The Morningshow alle nur da, um sich gegenseitig zu zerfleischen. Aber ich bin da voll dabei.
Ich glaube, wir müssen nochmal einen eigenen Morningshow-Podcast für Matthias aufnehmen, wo wir einfach nur Matthias hinsetzen und dann...
Wir reden nochmal über die Apple-Serie.
Genau, gab es den Apple-Podcast schon, Apple TV, wo ich schon drauf gesprungen bin und dachte, muss ich noch gucken, aber jetzt noch mehr.
Ich glaube, sobald The Morningshow durch ist, müssen wir Matthias die Chance geben, seine Liebe für diese Serie noch irgendwie ordentlich zu verpacken. Wo gibt es das zu sehen, Matthias?
Vielleicht das ist in Deutschland bei Apple TV Plus, also global auf der ganzen Welt könnt ihr das da schauen. Sind 10 Episoden in der ersten Staffel, die gehen auch immer so gut an die Stunde hin. Manche sind dann natürlich ein bisschen kürzer. Genau, da könnt ihr das schauen. Apple TV Plus ist auch, glaube ich, die einzige Apple TV Plus-Serie, die wir jetzt hier
genau, ist die einzige von Apple TV Plus und die ist aber auch ziemlich hoch bewertet. Die hat eine 8,0 bei der Community, zwar noch nicht allzu viele Bewertungen. Da stehen uns ja, wenn ich mich recht entsinne, auch noch Folgen aus. Oder ist die erste
Staffel also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist die Staffel leider noch nicht komplett durch, aber wenn der Podcast dann veröffentlicht wird, dann sollte auch die ganze Staffel schon in Deutschland gelaufen sein. Ich weiß, das ist natürlich ein bisschen fies, jetzt eine Serie mit reinzunehmen, die noch nicht fertig ist, aber
nee, das
die Euphorie, schlimm. Die ich jetzt auf Basis der Folgen habe, die ich gesehen habe, ist einfach so groß,
dass... Naja, allein wenn die ersten paar Folgen so gut sind, dann also so sehr verkacken können...
Du bist schon richtig im Morningshow-Slang drin.
So schlimm kann es ja nicht mehr werden, also toi, toi, toi.
Also die 8. Folge tat schon weh, aber Spoiler.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich. Ach so, eine Sache noch, genau. Wir nehmen diesen Podcast nämlich nicht an Heiligabend auf, bevor er dann am 25.12. rausgeht. Wir nehmen den Mitte Dezember auf und an diesem Stand oder auf diesem Stand sind auch unsere aktuellen Community-Daten. Deswegen sind so Serien wie zum Beispiel The Witcher jetzt noch gar nicht mit dabei. Da machen wir dann aber natürlich im Januar einen eigenen Podcast dazu. Ich greife mal in den Hut, in den Zauberhut. Ich bin, also es ist jedes Mal wieder aufregend, sage ich euch. Vielleicht lasse ich euch auch mal aus dem Hut ziehen
nachher. Oh ja, ich will auch.
Unser Planet.
Die einzige Doku-Serie.
Die einzige Doku-Serie, das finde ich mega, mega toll. Diese Serie ist in diesem Hut gelandet, weil sie auf Platz 2 der besten Serien unserer Muipilot-Community gelandet ist, mit einer unfassbaren Bewertung von 8,8, also 8,75, um genau zu sein. Das ist
die beste Netflix-Serie, glaube ich so, oder?
Es ist, ja, und es ist die beste Doku-Serie, es ist die beste Netflix-Serie 2019, es ist die beste Doku-Serie 2019. Sie ist auch auf Platz 3 der besten Doku-Serien überhaupt aller Zeiten, hinter Planet der Erde und Planet Erde und Planet Erde 2. Leider hat es niemand von uns gesehen, oder?
Ich habe es gestern durchgebinged.
Was? Nein!
Die letzten 2 Tage.
Das ist denn nicht Vorbereitung.
Hast du nochmal einen ganzen Tag zu deinen Serien-Dingen dazugefügt?
Ja.
Und?
Sehr schön. Also ja, sollte man natürlich auf dem größtmöglichen Fernseher gucken, den
was,
man hat.
Was sieht man da? Sieht man da Wasserfälle oder eher mehr so Savannen oder mehr so Babyvögel?
Also es ist eine Doku über so die verschiedenen Tierarten, die vom Klimawandel bedroht sind. Also so die Wunder der Natur, aber alles immer, diese Tiere werden eigentlich in 20 Jahren schon alle tot und ausgerottet. Also das trifft so genau diesen Zeitgeist mit Fridays for Future. Also das trifft genau da rein. Und das berührt halt auch sehr.
Ist das nicht auch die Serie, die mit den Robben
im ja, die, nee, das sind Walrosse. Walrosse, oh, ja, die von einer Klippe stürzen, weil der Klimawandel sie alle auf so eine Klippe treibt, weil es gibt kein Eis mehr, wo die sich sammeln können. Die müssen dann an Land alle sein und dann müssen die zu den Klippen und fallen alle runter und spießen sich gegenseitig mit ihren Stoßzähnen
auf. Okay, kannst
auf.
Aufhören, ist, kannst ja aufhören.
Ich möchte
nie Klimawandel was davon ist hören. Doof.
Okay, Fazit, Klimawandel ist doof. Und
rettet die Tiere.
Ich greife in den Hut. Also unser Planet, unsere Erde, was war es jetzt?
Unser Planet.
Unser Planet auf Platz 2 der besten Serien der Community. Ich habe reingegriffen in den Hut. Wir haben übrigens wirklich einen Hut. Wir werden nachher ein Foto davon machen. Und
einer darf ich aufsetzen, das Foto.
Nicht so hohe Erwartungen aufbauen an diesen Hut.
Da ist schon ein Zylinder hier.
Sag nichts gegen einen Plastikhut.
Okay, ich habe hier eine Serie, die ich persönlich nicht mag, wobei ich sagen muss, ich habe auch nur die erste Episode gesehen und das hat
Morning Show
bedeutet. Erzähl doch mal. Wie bitte?
Love, Death and Robots.
Was?
Auch eine
Was?
Ein weiterer Community-Eintrag ist ja auch logisch bei 10 Community-Beiträgen.
Das ist auf Platz 8 der besten Community-Serien 2019. Ich sehe hier in meinem schlauen Plan, dass Max das geguckt hat?
Oh, oh. Ja. Also ich habe mehr als die 8 Minuten, die du in die Serie investiert hast, okay, weil das sind 18 Kurzfilme eigentlich.
Ja, Animationskurzfilme. Und das Spannendste dran ist ja, dass sie produziert sind von Tim Miller, dem Deadpool-Regisseur, und von David Fincher, den ihr natürlich von seinen großen, vielleicht zählt ihr seine Filme auf, weil ich bin ja auch nicht so ein großer David Fincher-Fan.
Social Network.
Panic Room.
Fight Club. Okay. Zodiac müssen wir noch erwähnen. Und natürlich die Netflix-Serie Mindhunter.
Und House of Cards, die Pilotfolge.
Okay, ich stoppe jetzt hier an der Stelle. Das ist zu viel Fincher-Content für unseren Serien-Podcast. Stimmt, Mindhunter ist gar nicht dabei. Staffel 2.
Wie konnten wir nur? Ja, das ist dieses Peak-TV. Es gibt einfach so viele.
Ist in meiner Top 10, aber hat es nicht in die obere Hälfte
okay,
geschafft.
Okay, es gab Sachen, die waren zu wichtig. Alles klar, alles klar. Genau, Love, Death and Robots ist die meist bewertete Netflix-Serie 2019 bei Mui Pilot. Und Max, du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit, wie ich investiert. Kannst du in einem Satz sagen, ob es besser wird als die erste Folge?
Also vom Animationsstandpunkt her hat die halt sehr viel zu bieten. Viele verschiedene Stile.
Ja.
Aber ich weiß auch die Problematiken, weswegen du die Serie nicht guckst. Das ist halt sehr, sehr viel Sex gibt in der Serie.
Ich habe nichts gegen Sex.
Sex, ich bin Brüder.
Warum hast du dann nicht weitergeguckt?
Nee. Das lasse ich mir nicht nachsagen, dass ich Brüder bin. Ich,
und die übersexualisierte Darstellung von Frauen.
Ja, ja, genau. Ja, also die erste, vielleicht hätte ich einfach nicht mit der ersten Folge anfangen sollen.
Das war ja witzig, dass auch verschiedene User verschiedene Reihenfolgen von diesen von den Kurzfilmen hatten. Also ja, es hatte nicht jeder die gleiche erste Folge.
Das ist ganz schräg.
Der geheime Testlauf von Netflix.
In der ersten Folge gab es auf jeden Fall ganz viel sehr unnötige, überzeichnete Gewalt gegen sexualisierte Frauen.
Und sexualisierte Frauen.
Und das ist halt
das war diese Alien-Folge, oder?
Ja, ja, das war sehr schwierig. Ich bin davon überzeugt, dass da noch sehr coole Folgen kamen, weil viele haben ja auch dann so eine Listen gemacht, wo sie halt dann dahingeschrieben haben, die Bewertung der einzelnen Episoden. Und das ging halt meilenweit auseinander, teilweise so super lahm bis super cool. Ja, vielleicht gucke ich mir nochmal so eine Liste an und gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Mindestens eine Folge. Wenn unsere Community meint, dass es so gut ist und das mit insgesamt einer 7,8 bewertet. Ich habe schon längst wieder in den Hut gegriffen übrigens.
Dürfen wir anderen auch mal?
Ja, ich bin noch nicht bereit, den Hut aus der Hand zu geben.
Du musst loslassen
können. Ich hab den Hut auf. Okay, ich habe hier stehen The Act.
Eine Max-Serie.
Jetzt darf ich schon wieder reden.
Und das sagt mir tatsächlich nicht wirklich was.
Das ist eine Serie von Hulu, die in Deutschland bei Stars Play läuft, veröffentlicht wurde. Und ganz im Sinne von Weihnachten habe ich einfach mal kurz eine kurze Synopsis aufgeschrieben und kann sie dann euch
vorlesen. Bitte mit schöner Vorleserstimme.
Reimt es sich?
Nein, leider nicht.
Schade, aber du darfst trotzdem.
Ich bin kein Charles Dickens oder kein Seuss.
Ich freue mich trotzdem drauf, bitteschön.
Die Helikoptermutter, Didi Blanchard, gespielt von Patricia Arquette, zieht mit ihrer schwerkranken Tochter Gypsy Rose, Joey King in Klammern, in ein Vorstadt-Idyll, in dem Chloe Sevigny eine viel zu neugierige Nachbarin ist. Doch dann entdeckt Gypsy, dass ihr ganzes Leben eine Lüge ist und beginnt als Akt der Rebellion eine SM-Online-Beziehung mit einem jungen Psychopathen. Ein schreckliches Verbrechen steht bevor.
Oh, okay.
Mehr erzählt, als ich geguckt habe. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen.
Das Verbrechen gibt es ja gleich am Anfang. Echt? Fängt ja damit an, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Hast du mehr als die ersten 5 Minuten geguckt?
Hast du vielleicht doch so mehrere Serien parallel geguckt,
Esther? Nee, aber also Esther hat mich tatsächlich nicht so eingefangen. Aber erzähl mir doch mal, warum sich das lohnt, Max.
Also natürlich so diese ganze Thematik, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, schwebt über der Serie. Das basiert auf einem wahren Fall, also ein wahres Verbrechen, dass diese Mutter ihre Tochter absichtlich krank gemacht hat, in den Rollstuhl gebracht hat. Und das war ein riesiger Betrugsfall, weil die halt hauptsächlich von Spendengeldern gelebt haben. Mhm. Das ist wirklich total interessant, diese Serie, weil die wird sehr, sehr schnell zu einem richtigen Psycho-Horror. Ist okay. Auch erdacht unter anderem von Nick Antosca, der Channel Zero gemacht hat. Auch so eine Anthologie-Horror-Serie von Sci-Fi.
Ist das diese Serie, wo man immer diesen Screenshot mit dem Kopf mit den ganzen Zähnen sieht?
Genau, das war Channel Zero. Und es geht halt sehr in die Psycho-Richtung und wird sehr spannend. Und Patricia Arquette und Joey King, die haben beide sehr viel Mut zur Hässlichkeit bewiesen in der Serie. Ja, ja. Vor allem Joey King, weil die hat so schiefe Zähne und redet mit einer ganz quiekigen Stimme und... Also es ist vom Schauspiel her super und dann taucht irgendwann Margot Martindale auf und dann ist die Serie eine 10 von 10.
Character Actress Margot Martindale
tritt auf und rettet die Serie kurz vor Ende noch.
Großartig. Es hat von unserer Community auch eine 7,8 bekommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich reiche jetzt mal den Hut an Esther weiter. Sie darf auch ziehen. Bitteschön. Aber ich will ihn wieder zurück.
Ich habe gezogen... Watchmen. Und ein Matthias steht dahinter.
Ich glaube ja, fast jeder von uns hätte diese Liste früher oder später in seiner Liste.
Ja.
Ich kann mich auch daran erinnern, wir haben die jetzt schon ein paar Mal gedroppt hier im Streamgestöber. Ja. Patrick hier, glaube ich, zuletzt. Und ich glaube, ich habe auch schon mal ganz kurz ein paar Sätze gesagt, als ich damals nur die erste Folge gesehen habe. Jetzt bin ich schon deutlich weiter. Leider natürlich auch hier bei uns in Deutschland der Fall, dass Watchmen noch nicht komplett durch ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber die 6, 7 Episoden, ich bin mir jetzt...
Also ich kann durch die Zeit reisen.
Ich
kann gleichzeitig im Stand der Serie von heute und vom Tag, wo diese Folge gehört wird, sein.
Wir sind hier nicht bei Dark, Max.
Ich glaube, Dark ist... Max ist unser...
Achtung, Doktor, Spoiler. Achtung, Spoiler.
Unser Dark.
Auf alle Fälle, bei der Community hat Watchmen momentan eine 37. Das ist, glaube ich, ganz gut, lässt sich aber noch ausbauen. Mhm. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es sehr schwer zugänglich ist. Also ich glaube, jemand, der den Zack Snyder-Film gesehen hat und auf dieser Basis jetzt glaubt, dass das eine super stylische, düstere Comic-Verfilmung wird, ein bisschen so vor dem Kopf gestoßen, weil ich würde es sogar fast jetzt schon wieder Kopf hier verkopft nennen. Oder Damon Lindelof, der Macher hier von unter anderem The Leftovers und Lost, hat ja schon hier bewiesen, dass er sehr abstrakt denken kann und dass er sich sehr in Geheimnissen verliert und alternative Herangehensweisen findet und er nimmt jetzt diesen Watchmen-Stoff, macht nicht eine direkte Adaption von einem Alan Moore-Comic, sondern verlagert das in eine alternative Gegenwart-Vergangenheit, also geht sogar so weit zurück, dass er einen Teil amerikanischer Geschichte, der auch sehr rassistisch aufgeladen ist und so, nochmal hervorkramt und den zurück ins Bewusstsein bringt und das Ganze irgendwie mit dieser Watchmen-Mythologie verbindet. Also es ist eine höchst komplexe Serie und das ist auch eine dieser Serien, wo ich danach viel nochmal an Recherche hineinstecke in die Folgen, um einfach nachzulesen, A, was für Elemente hat er da jetzt aus den Comics übernommen und B, was ansonsten an Zeitgeschichte wird da verarbeitet und was sind so die eigenen Ansätze, die Damon Lindelof da wieder unterbringt. Mhm. Und das Tollste, was ich jetzt gesehen habe, war wieder so eine Standalone-Episode, die ein bisschen rausfällt aus dem Ganzen, den Fokus auf eine Figur legt und ja, ich weiß nicht, das ist einfach wie Twin Peaks hier, Kapitel 8, Twin Peaks The Return, Kapitel 8, also so eine Episode,
okay,
wo du einfach nur...
Okay, das sind jetzt aber ziemlich hohe Standards an den...
Verrat mir mal noch, welche Episode das ist, ob ich mich drauf freuen kann.
Ich glaube, das ist Episode 6 gewesen, das war jetzt die vorletzte, die in Deutschland kam und jetzt die siebte.
Ist das die Schwarz-Weiß-Folge?
Nee, das ist die siebte und das allein ist eigentlich auch schon wieder ein Wahnsinnsding.
Also die wird mit jeder Folge besser, ja, die Serie.
Es ist virtuos und sagenhaft und man staut einfach nur, wie viel gebündelte Kreativität da einfach drin steckt, also... Das verblüfft mich immer wieder, selbst wenn ich jetzt hier gerade schon über The Morning Show geschwärmt habe, da ist immer alles so ein bisschen auf einer Basis, aber oh je, Andrea sagt schon, ich schwärme zu viel, aber irgendwie
nein,
Watchmen...
Nein, ich mag das, wenn du schwärmst.
Watchmen packt damit jeder Folge ein neues Geheimnis, irgendwas aus und ich liebe es einfach, wenn mir Damon Lindelof diesen Ball zuwirft und dann möchte ich ihn am liebsten behalten.
Und im Gegensatz zu seinen anderen Serien gibt er tatsächlich mal Antworten.
Findest du Leftovers und so war dann so total ohne Antwort?
Nee, das war ja das Konzept der Serie, dass es keine Antworten wirklich gibt.
Aber ich fand das trotzdem emotional sehr befriedigend, was passiert ist.
Das ja. Ja.
Das ist ja eine andere Sache.
Ich bin jetzt hier die Einzige im Bunde, die noch keine Folge davon gesehen hat. Aber
shame.
Ich glaube, es wird... Ey, ich hey. Werde das noch gucken. Erst behauptet er, ich mag keine Sex in Serien. Jetzt schämt er mich, dass
Max
ich...
So richtige Weihnachtsstimmung heute. Nächstenliebe.
Ich reiche dir gleich die Zipfelmütze vom Kopf und schick dich hier Kekse backen.
Das ist das Schlimmste, was im Streamgestürmer-Podcast passieren kann.
Was ich eigentlich sagen wollte, war, ich werde Watchmen definitiv auch noch gucken und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich gebe den Hut jetzt an Matthias, weil Matthias sitzt hier neben Esther und darf als nächstes eine Serie ziehen. Ganz bedacht greift er in den Hut.
Was könnte
und
das sein? The Boys steht hier.
The Boys ist
aber wahrscheinlich kein Name eine dabei. Serie.
Aber was?
Kein Name steht
dran. Aber kein Name dran. Das liegt daran, dass uns Vieren hier, The Boys, relativ egal ist. Aber die Muipilot-Community mag diese Serie sehr gerne. Und deswegen haben wir sie natürlich mit aufgenommen, weil sie ist auf Platz 5 der besten Serien 2019 von unserer Muipilot-Community. Sie heißt The Boys und ist nicht nur die meistbewertete Amazon-Serie hier in diesem Podcast, beziehungsweise die bestbewertete Amazon-Serie 2019. Sie ist auch Platz 1 generell von allen Superhelden-Serien ever bei Moviepilot. Sie ist sogar noch vor Marvel's Daredevil auf Platz 2 und der 90er-Jahre-Batman-Animationsserie. The Boys. Ich glaube, die hat nur Max geguckt. Und vielleicht kannst du ganz...
Jetzt will keiner mehr geguckt haben.
Ich habe den Piloten gesehen.
Ich habe auch gesehen. So ein bisschen reingeguckt, aber ich glaube, ich bin nicht weiter als Folge 2 gekommen.
Ich fand sie super.
Könnt ihr vielleicht in einem Satz sagen, worin die sich von zum Beispiel den Marvel-Netflix-Superhelden-Serien unterscheidet? Hat die was ganz Besonderes?
Ja, auf satirische Weise nimmt die Serie dieses ganze Marvel-Universe aufs Korn, in dem die Superhelden eigentlich die Korrupten und Bösen sind und die Boys so eine Guerilla-Truppe, die Superhelden jagt. Und das Ganze sehr blutig mit dem Humor von Seth Rogen und Evan Goldberg, die auch Preacher schon gemacht haben, ist auch von dem gleichen Comic-Autor von Preacher, also so der Humor ungefähr.
Hat bei der Community eine 8,2, also das ist schon eine sehr hohe Bewertung. Max, willst du vielleicht auch noch aus dem Hut
Darf
ziehen?
Ich jetzt noch mal? Ich trau mich nicht.
Was kommt wohl als nächstes?
Oh, oh, oh. Was steht hier drauf? Unbelievable.
Unbelievable. Woo.
Von Andrea.
Das habe tatsächlich ich in den Ring geschossen. Nee, wie sagt man? Egal. Ich habe das in den Ring geworfen, in den Hut geworfen. Und gleichzeitig ist das auch die auf Platz 8 der besten Community-Serien 2019 mit einer Bewertung von 7,8, was auch wirklich ziemlich hoch ist. Das ist eine Netflix-Serie mit Merritt Weaver, die ihr vielleicht zum Beispiel von Godless kennt oder die jetzt auch gerade in Marriage Story die Schwester von Scarlett Johansson gespielt hat und mit der großartigen Toni Collette, die ihr unter anderem kennt von ganz vielen, ich weiß nicht,
jeder darf jetzt eine Sache reinschmeißen.
Okay, ich sag The Sixth Sense.
Hereditary.
About a boy.
United States of Terror.
Max, du hast zweimal, aber na gut. Ist okay.
Ich habe Matthias abgelöst.
Ich war gerade auf dem Schlauch.
Genau, Merritt Weaver und Toni Collette spielen Ermittlerinnen-Duo in einem Vergewaltigungsfall. Und ich will tatsächlich auch gar nicht mehr von der Handlung erzählen, weil ich euch da nicht... spoilern kann man vielleicht auch gar nicht wirklich, aber das ist eine Serie, die hat mir ziemlich wehgetan beim Zugucken. Gleichzeitig macht es aber unendlich viel Spaß, Toni Collette und Merritt Weaver beim Schauspielern zuzugucken. Esther, du hattest auch einen ganz tollen Text über die Serie geschrieben.
Genau, ich habe beim Movieplot den Serienpiloten geschrieben und dann auch gleich die ganze Serie durchgesuchtet und fand sie wirklich großartig. Und klar, die erste Folge tut weh und man muss es irgendwie durchstehen, um dann dazu vorzustoßen, was dann danach noch alles passiert, weil die sich sehr vom Rest der Serie unterscheidet. Aber ist auf jeden Fall sehr sehenswert, sehr zeitgemäß. Katelyn Denver sollte man auf jeden Fall erwähnen, die eher die dritte im Bunde noch so ein bisschen spielt, aber keine Polizistin, sondern ein Opfer, wenn man so will.
Genau, die habt ihr vielleicht dieses Jahr im Kino auch in Booksmart gesehen, das Regiedebüt von Olivia Wilde, wo sie auch wirklich ganz fantastisch gespielt hat. Und ich raschel gleich mal weiter im Hut. Die nächste Serie, oha, Carnival Row, da haben wir da haben wir doch schon mal einen Podcast dazu aufgenommen, Esther.
Ja, wer vor 2 Wochen, vor 1 Woche? Ich komme durcheinander.
Also wenn wir jetzt heute natürlich heute am 25.12. dann ist es schon ein paar Wochen her,
okay, tatsächlich. Ja. Ich habe die da natürlich reingeworfen, weil ich mich sehr in diese Welt von Carnival Row verliebt habe. Also um nochmal kurz die Geschichte zusammenzufassen. Es geht um eine Mordserie in einer Stadt, in der Menschen und Fabelwesen zusammenleben. Und die Fabelwesen kommen eigentlich aus ihrer eigenen Welt, wurden da aber durch einen Krieg verdrängt und müssen sich jetzt irgendwie alle miteinander arrangieren. Und es gibt ein Schichtensystem und Orlando Bloom und Cara Delevingne laufen da rum. Und es ist einfach wunderschön, da die Feen und Faune und Politiker und Intrigen mit anzusehen.
Ja. Ich war ja so begeistert von den Feenflügeln. Die sind so schön animiert. Ich möchte jetzt auch welche.
Erzählen. Und dass die Hauptfigur eine queere Fee ist, das fand
ich
auch.
Eine queere Fee in der Hauptrolle. Absolut fantastisch. Als nächstes, genau, hört euch den Podcast an, wenn ihr noch mehr über Carnival Row erfahren wollt. Und jetzt steht hier was auf dem Zettel, das traue ich mich gar nicht aussprechen. Das hat Matthias in den Ring geworfen. Oh oh. Und zwar...
Hilfe!
Game of Thrones Staffel 8.
Ja, gell?
Das ist so eine Underdog-Serie.
Das stellt mich hier an den Streaming-Pranger, glaube ich.
Ich stehe neben und hinter dir.
Ich stehe auch absolut dazu, wenn jemand die 8. Staffel von Game of Thrones in seine besten Liste mit aufnimmt. Jetzt ist es ja gerade sehr in, sehr cool, wenn man sagt, Game of Thrones ist doof, Game of Thrones war immer schon doof. Das sagen teilweise auch Leute, die Game of Thrones eigentlich mal ganz gut fanden. Ich fand es tatsächlich nie wirklich gut, deswegen fand aber das Finale eigentlich ganz cool. Also ich mochte die Twists in der 8. Staffel und fand das eigentlich alles sehr ansehnlich. Aber ich gebe jetzt das Wort an Matthias. Matthias, warum ist Game of Thrones Staffel 8 eines der Serien-Highlights 2019?
Das ist wahrscheinlich so schlicht das Gigantischste, was ich dieses Jahr zu Hause auf meinem Fernseher irgendwo gesehen habe. Ja. Jede Episode ein wirklich... fast ein eigener Film und am Anfang hast du diese zwei ruhigen Auftaktskapitel, die nochmal so diese gesamte Stärke der Serie auf den Punkt bringen, zeigen, wie hochkonzentriert das Ensemble ist, wie gut die Figuren geschrieben sind, wie die Beziehungen ineinander laufen und ab der 3. Folge ist dann einfach nur noch diese pure Atmosphäre, also so habe ich mich seit Herr der Ringe 3 ehrlich gesagt nicht mehr in dem Finale einer Fantasy-Welt verloren. So, Esther hat gerade eben gesagt, bei Carnival Row ist das Tolle, dieses Hineinkommen in die Fantasy-Welt und bei Game of Thrones habe ich so ein befriedigendes Gefühl für diesen Abschluss einfach gehabt. Und in unserer heutigen Zeit ist das ja super schwer, den Abschluss von einer Geschichte nochmal zu erleben, weil ja im Endeffekt schon das Prequel, das Spin-off und weiß nicht, was angekündigt wird. Und auch bei Game of Thrones gibt es ja jetzt schon verschiedene Pilotprojekte oder Serien, die dann teilweise auch schon bestellt sind. Aber einfach dieses Finale so zu sehen und zu erleben in seiner ganzen Größe. Ich habe sehr viel gestaut, war mitgerissen von den Entscheidungen. Bei manchen bin ich innerlich zusammengezuckt, bei anderen habe ich wiederum gejubelt und es sind wirklich so viele Szenen geschaffen worden, die mir einfach im Gedächtnis bleiben. So viele Bilder nochmal entworfen und auch eine Serie, wo ich das Gefühl habe, dass dieses ganze Reden um, wir sind eine aufwendige Produktion, da fließen unheimlich viele Stunden Arbeit und Produktionskosten hinein, das hat man dann am Ende gespürt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt was Größeres vorgegaukelt wird, als dass es eigentlich ist, sondern dass da diese gesamte Wucht einfach entfaltet wurde. Und das sage ich hier als jemand, der erst mit Staffel 4 sich wirklich in diese Serie verliebt hat, mit Staffel 5 fast komplett wieder raus war und ab Staffel 6 ist für mich Game of Thrones nur noch ein Strohmann. Ich weiß auch irgendwie, viele finden 6 und 7 auch nicht so gut, aber irgendwie das ist das, glaube ich, was ich mir von Game of Thrones immer erträumt habe und da ist die Serie einfach majestätisch fast.
Hast du auch vorher die 7 Staffeln nochmal geguckt, bevor du die 8. angegangen
bist? Ich habe tatsächlich ich bin eigentlich jemand, der nicht sehr oft Serien nochmal schaut, wenn er sie einmal gesehen hat. Also da gibt es bisher ganz wenige. Für Game of Thrones habe ich das dann gemacht, weil sie einfach die Zeit irgendwie ergeben hat und dieses Eintauchen hat sich nochmal gelohnt, das alles zu sehen, diese Entstehung, und da ist auch Game of Thrones einfach fantastisch, wie das ganz klein irgendwo vergraben in Winterfell anfängt und das dann am Ende das Schicksal von der ganzen Welt oder halt der von ganz Westeros da auf dem Spiel steht.
Ihr habt beide, Esther und Matthias, die alle Staffeln nochmal geguckt.
Tatsächlich, ja. Hat sich auch gelohnt, einfach weil diese Serie auch noch so lange nachhallen wird. Und wann, wenn nicht nochmal vor der 8. alle nochmal schauen. Also ich glaube, das ist die Serie, in die ich dieses Jahr am meisten Zeit investiert habe.
Ja, das glaube ich. Nein, und das lohnt sich auch. Und ich glaube, irgendwann, wenn diese anfängliche Welle der Enttäuschung vorüber ist, werden Menschen vielleicht auch wieder anfangen, das zu entdecken und zu verstehen, wie schön da dieser Bogen sich aufbaut von Game of Thrones. Weil, also so, das ist doch das Tollste, dass sich diese Serie entwickelt hat und mit dem Geist gegangen ist irgendwie. Also sowohl inhaltlich ist sie irgendwie größer, komplexer, verrückter, weiß nicht was geworden, aber auch so, wenn man überlegt, das ist jetzt eine Serie, die uns die letzte Dekade begleitet hat und am Anfang noch aus dieser HBO-Ära herausgekommen ist und dann den Schritt in die Blockbuster-Serien-Ära gegangen ist. Das ist einfach...
Ja.
Ziemlich phänomenal.
Deshalb gehört sie definitiv hierher.
Max, wie ist dein Verhältnis zur 8. Staffel von Game of Thrones?
Ich fand sie super.
Fandst sie super?
Die war so wie Star Wars Episode 8. Alle Expectations nochmal subverted.
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 Dann sind wir uns hier eigentlich alle einig. Daumen hoch für Game of Thrones Staffel 8. Ja, Matthias definitiv. Gibt definitiv beide Daumen hoch. Ich sehe hier auch, ich sehe viele Daumen.
Mehr Daumen als Leute.
Wo kann die ganzen Daumen her? Man muss dazu sagen, Game of Thrones hat auch eine unfassbar hohe Bewertung bei unserer Community. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute vielleicht sie zu Beginn bewertet haben und dann am Ende nicht nochmal umbewertet, als sie enttäuscht waren. Aber das wird das ja auch so ein bisschen verfälschen, finde ich. Die hat eine Bewertung von 9,1 bei über 20.000 Bewertungen. Das ist wirklich unfassbar. Sie ist, glaube ich, generell eine der bestbewertetsten Serien.
Aber wenn man sich den Staffelschnitt der letzten Staffel anschaut, sind es leider nur 6,2, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
Eine 6,2.
Und das ist schon, also da merkt man definitiv, ouch, dass die Staffel sehr kontrovers war. Aber weil Max gerade auch schon The Last Jedi reingeworfen hat, das ist ja genauso so, ist, glaube ich, bei uns der schlecht bewertete Star Wars Kinofilm.
Ich liebe ihn so sehr, möchte ich einmal nur kurz anmerken.
Ich verstehe auch nicht, wie man
Laura diesen Film Dern lieben kann. Ich war letztens nicht da bei Marriage Story. Ich wollte es auch nochmal reinbauen. Laura Dern!
Ich habe das für dich gemacht.
Danke.
Aber das ist spannend. Weißt du zufällig, welche die bestbewertete Staffel ist von Game of Thrones?
Das weiß ich nicht, aber ich würde mal so auf die dritte oder vierte tippen.
Wahrscheinlich würde ich auch tippen. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist immer noch eine, trotz dem Finale, das so viele enttäuscht hat, immer noch eine der, glaube ich, Top 3 bestbewertetsten Serien bei Moviepilot und ist auch auf Platz 1 der besten Fantasy-Serien bei Moviepilot. 4.000 Leute übrigens haben sich die Serie immer noch vorgemerkt, also ne? wird jetzt aber Zeit langsam mal, würde ich sagen.
Sonst kommt das letzte Buch vorher noch.
Und man muss sagen, 39 Nutzer haben es als Hassserie angeklickt, aber 3.325 Leute als Lieblingsserie. Ich glaube, das spricht Bände. Und ich würde sagen, ich greife in den Hut für die nächste Serie. Und da habe ich, eine Serie, über die wir schon einen Podcast gemacht haben, Euphoria, auf Platz 7 der Community 2019. Und da steht ein Name dabei, der mit M beginnt. Tja.
Wer von uns war im Euphoria-Podcast?
Ich glaube, wir waren beide. Wir haben zusammen mit Patrick, Max und ich einen Euphoria-Podcast
gemacht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hört euch jetzt diese Folge an. Macht kurz Stopp. Hört euch die Folge nochmal an. Kommt zurück.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist nämlich ein Weihnachtsfeiertag und ihr habt viel Zeit. Es gibt keine Ausreden. Ihr habt Zeit für mehrere Podcasts. Ich weiß das ganz genau. Deswegen greife ich gleich nochmal rein. Das ist eine ganz interessante Serie, weil das ist nämlich eine Serie namens Undone. Die ist auf Platz 10 der besten Community-Serien und ich mochte die auch sehr gerne. Das ist übrigens, Fun Fact, die einzige Serie aus der Community-Liste, die wir alle vier gesehen haben.
Wahrscheinlich, weil sie so kurz und snackable war.
Snackable!
Schon wieder Zeitreisen,
Tatsache. Ich würde es mal so als Dramedy-Animationsserie bezeichnen, wenn da niemand was dagegen hat. Es geht um...
wer meldet sich jetzt?
und selbst wenn nicht, ich habe es schon gesagt. Also, es geht um die Kindergärtnerin Alma, gespielt von der wundervollen Rosa Salazar, die ihr dieses Jahr...
Battle Angel.
Matthias hat hier mit einem ganz heroischen Schwertmove dieser Battle Angel geflüstert. Genau, daher kennt ihr die großartige Rosa Salazar. Und sie spielt eine Kindergärtnerin, die einen schweren Unfall hat und schwupps, plötzlich kann sie durch die Zeit reisen. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Animationsserie, die vorher gefilmt wird und dann mit dem Rotoskopie-Verfahren, wo dann quasi jeder Frame gemalt wird nochmal oder abgemalt wird.
Über die Schauspieler drüber gemalt.
Genau, über die Schauspieler rüber gemalt, also über das echt, ja, ich höre jetzt auf, es zu erklären. Es gibt einen guten Wikipedia-Eintrag dazu. Vielleicht noch mal kurz, wer von euch möchte ein kurzes Statement abgeben zu der Serie, weil sie hat, also ich finde, sie greift ja schon ein paar spannende Themen auf und man snackt sie dann so weg, aber ist sie euch wirklich auch in Erinnerung geblieben? Ich gucke hier
Ich überlege gerade nochmal, was ist deswegen denn nochmal am Ende passiert?
Ich glaube, das steht jetzt eh ein bisschen spoilern. Im wir spoilern Weg, dass sie irgendwie sehr, sehr komplex, oder nicht komplex, aber sehr, sehr verstrickt oder so, ja. so wie so ein so Memento von Christopher Nolan. Mhm. So, du musst sehr viele Brücken dir bauen, dass du wieder zu dem Schluss kommst. Aber was ich sehr genossen habe, waren die Gespräche mit ihrem Vater hier, gespielt von Bob Odenkirk. Und ja, in einem Jahr, wo Better Call Saul mal aussetzt und wir keinen nachdenklichen, traurigen, tapsenden Bob Odenkirk haben, war das irgendwie sehr schön, die zwei zusammen zu haben. Weil selbst wenn ich jetzt nicht so ganz eingestiegen bin auf dieses große, was sich da alles entwickelt, waren die Gespräche einfach zwischen den beiden, wie sie über das Leben nachgedacht haben, die Dinge, die sie zusammen eben erlebt haben, die Fehler, die da irgendwie in der Vergangenheit sind und ungeklärt sind, das, weiß nicht, war einfach ein schöner Einstieg, um darüber zu meditieren ein bisschen. Das hat mir so am besten an der Serie gefallen.
Das, neben The Boys ist es die zweite, also eine von zwei Amazon-Serien, die bei der Community in der Top 10 mit dabei sind.
Und die einzige Animationsserie, oder? Irre ich mich?
Love, Death and Robots hatten wir auch noch. Okay. Das ist quasi die noch ein bisschen besser bewertete. Und dann bekommt eine 7,7 und ich würde sagen, wir springen nicht durch die Zeit, aber zur nächsten Serie. Und zwar, nochmal, Matthias, eine kleine Kontroverse. Big Little Lies Staffel 2.
Oh ja, das ist echt schwer, gell? Man muss vielleicht so sagen, woher die Kontroverse kommt. Ich habe mich unter anderem darauf gefreut, weil Andrea Arnold als Regisseurin für alle Episoden verpflichtet wurde. Und die hat zum Beispiel American Honey und so gemacht. Das ist sehr talentiert, sehr frische, interessante, faszinierende Stimme, die da draußen ist. Und jetzt steigt sie hier ein und dann stellt sich später, nachdem die Serie ausgestrahlt wurde, heraus, offenbar ist ihre kreative Vision da mit HBO aneinander geraten und auch hier Jean-Marc Vallée, der ja die erste Staffel komplett inszeniert hat und da irgendwie so der kreative leitende Kopf ist und ja, keine Ahnung, sie sind aneinander geraten und offenbar konnte Andrea Arnold, selbst wenn ihr Credit jetzt in den Episoden steht, nicht ganz das machen, was sie wollten. Es wurde viel nachgedreht, viel dann ohne sie auch in der Postproduktion geschnitten, obwohl ihr da andere Dinge versprochen wurden. Das ist echt eine sehr unschöne Geschichte, wie das einfach gelaufen ist. Aber so leid es mir, oder also es tut mir sehr leid für Andrea Arnold, aber ich habe trotzdem diese Episoden genossen einfach. Ja. Das war, hat vieles zurückgebracht, was ich an der ersten Staffel schon mochte, plus den Meryl Streep Bonus, also sie es als Bösewichtin zu sehen und das ist auch eine Serie, da bin
Wahnsinn.
Ich nach jeder Episode am Ende zerstört aufgrund dieser offensichtlichen Ungerechtigkeit, die da vonstatten geht und mit was für einer Schamlosigkeit da manche Menschen einfach sich das nehmen, was sie wollen und Konflikte gewinnen und man ist einfach nur am Boden zerstört. Übrigens hier die zweite Reese Witherspoon-Serie, glaube ich. Ich glaube, sobald Reese Witherspoon in irgendeiner Serie ist.
Sie ist einfach da und das reicht meistens schon aus.
Fantastisch. Auch hier Laura Dern ums
Laura Dern!
Und ich bin immer noch fassungslos, dass HBO uns diese eine Szene vorenthält, die gedreht wurde, was? Wo Reese Witherspoon eine Eiskugel auf Meryl Streep wirft.
Ja, oder?
Also dass wir die immer noch nicht sehen können.
Wäre der Moment der Dekade gewesen.
Ja. Es ist schon mal passiert, dass Reese Witherspoon eine Eiskugel auf Meryl Streep geworfen hat.
Es gibt Chat-Fotos, ja. Die wurde auch nur für Reese Witherspoon gedreht, dieses. Sie wollte einmal Eis auf Meryl Streep.
Und HBO sagten, nö.
Man weiß es
Eiscreme
nicht.
Eiscreme oder hartes Eis?
Ja, das war immer noch mal genau. Stieleis oder Waffeleis?
Ich tippe auf Vanilleeis.
Schokoeis.
Der Klassiker.
Richtig.
Stracciatella.
Ja. Aber genau. Was man, glaube ich, sagen kann, für alle, die dachten, das lässt sich nicht mehr fortsetzen, finde ich es doch überraschend gut geworden, dass sie da noch einen Anschluss an die Geschichte, also die erste Staffel basiert auf einem Buch, was ja abgeschlossen ist und war sowieso erst als Miniserie geplant. Da ist natürlich jede Skepsis berechtigt. Warum wird das weiter geführt, aber ich finde, gerade eben durch diese Meryl Streep-Figur kommt dann nochmal viel Berechtigung einfach da, um da einen weiteren Anschluss zu finden. Und die Community hat das bei uns auch ganz gut bewertet. Also ich glaube, die Serie insgesamt hat eine 8, was ja sehr stark ist von 8, 10 0. Punkten. Mhm. Und jetzt die neue Staffel hat dann noch eine 7,5 bekommen. Also da merkt man so, es
was ja auch noch ziemlich gut ist. Auch,
ja, und ich meine, man kann ja auch verstehen, die zweite Staffel ist einfach ein bisschen theatralischer oder so. Mhm. Aber
ich fand ein paar Handlungsstränge, ein paar Figurenzeichnungen in der zweiten Staffel ein bisschen missglückt.
Mhm.
Aber vor allem die von Zoe Kravitz und ihrer Mutter. Aber, also das, da gab es viele Längen, aber wirklich einfach nur Meryl Streep und in dieser Serie zu haben und dann auch halt noch Reese Witherspoon und Nicole Kidman, die wir, alte weiß nicht, ob wir die schon erwähnt haben. Nee, und Shailene Woodley ist auch einfach so fantastisch. Laura Dern.
Laura Dern.
Um es nochmal zu
eine
sagen.
Eine große Schauspielerserie auf jeden Fall.
Genau, also eine von sehr vielen HBO-Serien, die wir hier bei Sky gucken können, so wie zum Beispiel auch Watchmen, die wir dann auch hier in unseren Listen mit drin haben. Obwohl ich wirklich noch viel über Big Little Lies diskutieren möchte, lasse ich Esther jetzt mal in den Hut greifen für unsere nächste Serie und steht nämlich noch einiges Tolles bevor. Was hast du drauf?
Ich ziehe eine Reihe betrüblicher Ereignisse Staffel 2 heraus, Max.
Eine Netflix-Serie und Max wird jetzt gleich eine Minute drüber abhypen, nehme ich an.
Oh Gott, schnell. Einmal kurz, worum geht es? Drei Waisenkinder werden in einer düsteren Welt voller schrulliger Figuren von Neil Patrick Harris in Verkleidung gejagt.
So. Was 10
von 10.
11 von 10.
Also es ist eine Verfilmung einer 13-teiligen Jugendbuchreihe von Lemony Snicket. Das ist das Pseudonym des Autors Daniel Handler.
Mhm.
Und ich bin auf die Buchreihe damals mit 14 gekommen, als 2004 das erste Mal verfilmt wurde. Die ersten drei Bücher mit Jim Carrey damals in der Hauptrolle. Und das ging leider nie weiter. Es wurden nur die ersten drei Bücher in einen Film gequetscht. Und dann habe ich die ganzen Bücher und die Hörbücher von Rufus Beck gehört.
Wie viele
gehört.
Bücher sind das?
13 sind es insgesamt.
13 sind es insgesamt.
Ja, und die Serie jetzt auf Netflix hat halt alle 13 Bücher verfilmt und noch mehr. Also es ist die perfekte Buchadaption, weil sie nimmt halt wirklich jedes Buch und auch alle Mysterien, die sich durch die Serie ziehen und gibt auch Antworten auf Fragen, die die Buchreihe nie beantwortet hat zum Beispiel.
Mhm. Und ist dann eine Folge eine Buchverfilmung oder wie kann man sich das vorstellen?
Bis auf das letzte Buch sind es immer zwei Folgen, also zwei 45-Minuten-Folgen pro Buch. Also eigentlich ein Spielfilm pro Buch. Und das letzte Buch haben sie dann in einer abschließenden Folge gemacht.
Wir sind übrigens bei der Vorbesprechung dieser Podcast-Folge draufgekommen, dass eine Reihe betrüblicher Ereignisse sich abkürzen lässt mit
Erbe.
Oh mein Gott.
Und alle, die die Serie vielleicht schon ein bisschen kennen oder die Bücher, werden jetzt einfach sagen, what?
Aber genau das ist die Serie. Die Serie lebt halt von diesen ganz vielen versteckten Mysterien, Rätseln, Verschwörungen und alles greift ineinander. Und ab und zu gibt es auch noch eine Musical-Einlage. Also guckt um diese Serie.
Herrlich. Matthias, möchtest du die nächste Serie ziehen?
Schauen wir mal.
Der Hut leert sich langsam, aber ein paar Highlights stehen uns noch bevor.
Der Prinz und der Drache, auch nochmal eine Max-Serie.
Noch eine.
Aber nicht nur eine Max-Serie.
Nicht nur eine Max-Serie.
Achso, aber Max war der Name, der dabei ist.
Der Prinz der Drachen, Staffel 2. Eine großartige Staffel 3.
Das war schon die dritte.
Und das Witzige ist, Staffel 2 kam Anfang des Jahres. Und Staffel 3 habe ich noch nicht gesehen, aber ich freue mich auch schon so drauf.
Ich hab jetzt Staffel 2 aufgeschrieben. Von der dritten Staffel habe ich bisher die Hälfte gesehen. Und ich finde es so fantastisch.
Die hat auch, glaube ich, schon auf Moviepilot hat sich schon eine Bewertung von 8,5, die dritte Staffel. Und
ach,
das
Wahnsinn.
Ist bisher für mich die beste, weil da kommt, endlich geht es in das magische Land Xadia.
Ja, das ist so toll. Da habe ich jetzt auch schon einiges davon gesehen, obwohl ich erst, ich glaube 5 Folgen habe ich geguckt. Es ist eine der besten Animationsserien, die es aktuell gibt.
Ja.
Würdest du das so unterschreiben, Max?
Auf jeden Fall. Ist von den Machern von Avatar, Herr der Elemente.
Mhm.
Am Anfang war ich auch erst ein bisschen abgeschreckt, weil es so CG-animiert ist, also nicht handgezeichnet. Aber mit den bombastischen Bildern und dem Soundtrack vergisst man das sofort. Um einmal kurz nochmal zu sagen, worum es überhaupt geht. Es geht um zwei junge Prinzen, Callum und Ezran heißen die.
Mhm.
Und die reisen gemeinsam mit einer Nachtelfen-Assassine.
Und die drei sind so süß gemeinsam.
Und einem kleinen Drachenbaby zusammen ins magische Land Xadia, um einen großen Krieg zu verhindern zwischen den Menschen und der Macht der Magie, der Welt der Magie.
Genau, ich habe gesehen, Esther, du hast die auch geguckt.
Also die dritte noch nicht, aber die erste und zweite auf jeden Fall. Und die dritte habe ich mir jetzt für Weihnachten auf. Wahrscheinlich gucke ich sie jetzt gerade während der Podcast.
Oh, das ist aber...
Du machst jetzt Stopp kurz.
Und ich liebe auch die Charaktere und einfach dieses Fantasy-Feeling, was es da eingefangen hat. Und wie heißt dieses kleine Viech, was sie immer mit rumsteppen?
Das kleine Viech?
Bait.
Ja. Diese kleine, krötenartige...
Das Haustier. Das dicke Chamäleon.
Das ist super dicke Chamäleon.
Oh, das ist so wunderbar.
Super süße Chamäleon. Das ist genauso wie Esram hier so auf diese Apfeltaschen. Nee, was sind das?
Oh, ja, Kuchen vom Bäcker. Der Bäcker, der übrigens auch mit Brot kämpft in der dritten Staffel. Mit einem Leib Brot kämpft er im Krieg. Also das ist schon alles, was wir über die dritte Staffel wissen.
Also selbst wenn ihr keine Animationsserien guckt, guckt Prinz der Drachen.
Es lohnt sich wirklich. Und was man vielleicht noch betonen muss, ist, wie unglaublich fantastisch diese Serie mit Diversity in einer Kinderserie
umgeht. Sehr inklusiv.
Sie ist unglaublich inklusiv auf eine Art, die, finde ich, einfach alle anderen Serien kopieren sollten und passt.
Du hast die dritte Staffel noch nicht gesehen.
Ich habe die Hälfte der dritten Staffel gesehen und da war schon auch...
Da gibt es auch was, ja.
Da gibt es auch Dinge. Dinge gibt es da. Jetzt kommt der an alle da draußen, die nicht gesehen haben, dass ich gerade schon den nächsten Zettel in die Hand genommen habe.
Einmal mal.
Ich habe deswegen laut geschrien, weil wir jetzt zu der Serie kommen, die auf Platz 1 der besten Serien 2019 steht bei Moviepilot, die auch Esther mit in den Ring geworfen hat, die Max, Esther und Matthias hier gesehen haben. Und zwar reden wir von...
When They See Us.
Auch nee, Tja!
Siehst du denn auch sowas?
Das war der Super-GAU.
Das ist genau, was die Beschreibung, die du gegeben hast, passt doch auf diese Serie. Wir nehmen das mal alles zurück.
Genau, ihr habt zufällig gerade beim Kochen ein Ei aufgeschlagen und eine Sekunde gar nicht zugehört. Deswegen habt ihr auch gar nicht gehört, dass Esther jetzt schon die Serie gespoilert hat.
Was hast du denn für Zettel gezogen? Erzähl doch mal.
Tschernobyl.
Das war der Super-GAU. Okay.
Das war ja wirklich der Super-GAU hier, ne?
Okay, genau, jetzt aufhören zu lachen und ein bisschen betrübte Stimmung.
Ja, wir sind alle viel zu verstrahlt hier.
Oh Gott, das wird immer schlimmer. Also, Tschernobyl, wie der Titel schon sagt, ist die Serie, die sich mit dem Reaktorunfall aus dem Jahr 1896 beschäftigt. Und wenn man geglaubt hat vorher, ja, dann wird da die Geschichte aufgearbeitet und das ist wahrscheinlich langweilig und was soll da noch passieren, man weiß doch schon alles, dem sei diese Serie besonders ans Herz gelegt, so ging es mir nämlich und ich war dann völlig gefangen davon, was die mit mir gemacht hat und man hat sowohl dieses Dabeisein als auch das Politische da drin in der Serie, was wird totgeschwiegen, was wird nach draußen gegeben und das ist eine wunderbare Aufarbeitung, die man sich eigentlich anschauen muss.
Matthias, wie hast du dich gefühlt, nachdem du Tschernobyl geguckt hast?
Ganz miserabel und habe verzweifelt an jedem Artikel geklebt, den ich gelesen habe und gehofft habe, dass das nicht wirklich existiert. Also ich meine, klar, ich wusste, dass das existiert, aber es nochmal so intensiv zu erleben und ich kann mich doch daran erinnern, als ich das erste Mal ein Bild von diesem ersten Sarkophag, der über dem Atomreaktor da gebaut wurde, gesehen habe. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Das sieht für mich aus wie echt so ein Monster, was da irgendwie schlafend liegt und jetzt Tschernobyl zu sehen, hat einem das Gefühl gegeben, keine Ahnung, ich will mich irgendwie sofort unter die Dusche stellen und es irgendwie, es kommen da ganz viele verschiedene Gefühle zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Serie wirklich so sehr, sehr mochte. Es ist zumindest einfach eine intensive Erfahrung gewesen, durch diese Episoden durchzugehen. Man erfährt viele Hintergründe, wird auch irgendwie dazu angeregt, noch sich tiefer hinein zu lesen, tolle schauspielerische Leistung, auch die Musik, die ja immer dieses total Unbehagliche daher raufbeschwört. Also ich habe mich selten so unwohl gefühlt wie bei dem Watch von Tschernobyl Staffel 1.
Aber trotz des Unwohlseins hat die Community auch eine 9,0 gegeben. Also
ich kann
Serie
absolut verstehen,
Abbruch,
woher die Begeisterung auch dafür kommt. Das ist einfach.
Das ist eine Serie, die man nicht bingen sollte. Weil ich habe es getan und sich 5 Stunden am Stück so, also mir war wirklich körperlich schlecht. Mir war so schlecht, vor allem irgendwie in der dritten Folge, wo man wirklich diese Auswirkungen der Strahlen wirklich sieht und die Haut von den Menschen abfällt. Mir war so schlecht. Ich kann wirklich Splatter und Gore und alles ab, aber das war wirklich, weil es halt real ist, was passiert ist. Und es hat mich so mitgenommen.
Ja, weil es realen Begebenheiten passiert. Also
mich noch immer so fertig gemacht hat, dass er auch für uns Zuschauer, die ja klar ein bisschen Vorwissen haben, also sogar einen sehr großen Vorsprung gegen die Figuren, Aber dass trotzdem dieses systematische Unterdrücken der Katastrophe, also so diesen Prozess nachzuverfolgen, wie das überhaupt so schlimm alles werden konnte, wie viele Menschen da in verantwortungsvollen Positionen standen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was für ein Ausmaß das alles hat, das... Da wird man verrückt, wenn man das schaut.
Nicht übrigens, zu schwache Nerven. Übrigens, Fun Fact, die Doku-Serie Unser Planet, gibt es auch eine Folge, die in Tschernobyl spielt und zeigt, wie die Natur sich zurückgeholt hat. Das, wo die Menschen früher einst waren, das hat sich die Natur wieder zurückgeholt. Da leben Wölfe und Pferde und es ist total faszinierend.
Wölfe und Pferde, Seite an Seite.
Ja.
Verrückt. Aber so dieses Strahlungsthema, das ist tatsächlich gerade ein bisschen überrepräsentiert fast, finde ich. Also wir haben jetzt Tschernobyl in der Liste, wir haben Dark in der Liste, wo es eine sehr große Rolle spielt und dann erzählst du hier von Pferden und Wölfen in unser Planet, wo es auch was mit dieser Strahlung zu tun hat. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Serie und ich lasse Max ziehen. Bitteschön. Einmal reingreifen.
Raschel.
Was haben uns die Weihnachtselfen diesmal gebracht?
Die Weihnachtselfen bringen eine Serie für Matthias. Sie heißt Better Things.
Better Things.
Oh, Staffel 3.
Staffel 3. Schon Staffel 3 und vermutlich immer noch ein mega Geheimtipp hier in Deutschland läuft.
Absolut.
Bei uns bei Magenta TV, was ja jetzt nicht unbedingt der populärste Streaming-Anbieter ist. Glaube ich, viele haben und wissen gar nicht, dass er existiert oder
das
so.
Das ist der einzige Ort, wo man The Handmaid's Tale gucken
kann. Der einzige, wo man, und The Handmaid's Tale haben wir nicht mal hier drin, sondern Better Things. Im Original läuft das bei FX und die Serie wurde von Pamela Adlon kreiert. Die kennen vielleicht manche noch aus Californication. Da hatte sie eine Nebenrolle da hier so Mitte der 2000er oder wann das lief.
Aber überhaupt kein Vergleich zu dem, was sie, also da war sie schon toll, aber kein Vergleich zu dem, was sie in Better Things abliefert,
ja,
die sie ja auch mitproduziert, mitschreibt, mitentwickelt hat. Das ist einfach, okay, ich lasse Matthias weiterreden, wenn ich jetzt anfange, dann höre ich nie wieder auf.
Ich gestehe, ich weiß gar nichts. Kannst du mir kurz zusammenfassen,
was genau, steht? Da wäre ich dazu gekommen. Also sie spielt eine Schauspielerin, es ist dann alles so semi-autobiografisch, wie man das halt kennt, wenn ein amerikanischer Comedian anfängt, eine Serie zu machen. Ich meine, davon hatten wir in den letzten Jahren sehr viele. Ich glaube, mit Louis hat das Ganze angefangen und Better Things kann man vielleicht auch schon so als die nächste Evolutionsstufe davon sehen. So, oder hier bei HBO Crashing, was ich auch sehr mag, von Pete Holmes, wo ein Comedian anfängt, sich über sein Leben Gedanken zu machen und seine Schaffenskrise dann als Serie bündelt. Und Pamela Adlon spielt dann eben diese Schauspielerin, die alleinerziehende Mutter auch ist.
Und von 3 Töchtern, wie genau, auch im realen Leben?
Also es sind sehr viele Parallelen zu ihrem echten Leben da und dann stolpert man halt eben durch die ganzen Herausforderungen, die sie so meistert. Das sind private Dinge, die sie mit ihrer Familie eben klären muss, aber auch eben berufliche Dinge, dass sie getypecastet wird, dass eben sexistische Vorurteile überall existieren und
dass sie jede Woche an ungefähr 20 Kilo Tampons einkaufen gehen muss im Supermarkt, weil sie einmal mal 3 Töchter hat.
Ich wollte gerade sagen, und das ist auch einfach so dieses Alltägliche, manchmal aufs Absurde, aber dann auch wieder ist die Serie sehr aufrichtig und erkenntnisreich, was so den Einblick in das Innenleben der Figuren angeht. Und was mir jetzt bei der dritten Staffel, ich glaube, das habe ich bisher als die stärkste einfach wahrgenommen. Einerseits, man kennt jetzt die Figuren am längsten, aber sie haben auch die Episoden sind so schön gestaltet, wie so ein kleines Gedicht kann man sich das vorstellen. Wenn man das wöchentlich irgendwie schaut, hat man da einfach, ja, keine Ahnung, es ist einerseits Balsam für die Seele, diese Folgen zu schauen, aber andererseits ist man auch sehr aufgewühlt danach, leidet mit ihr mit, hat Tränen in den Augen, es geht direkt ins Herz.
Total, und wie ein Gedicht ist, finde ich auch eine gute Beschreibung von dem Ganzen. Was ich mir noch gedacht habe, ist, wer sich jetzt kürzlich Marriage Story bei Netflix angeguckt hat und jetzt einen großen Hass auf L.A. hat, weil es einfach nur runtergemacht wird, abgesehen davon, dass es so much space ist in L.A., der wird nach Better Things Los Angeles einfach lieben, weil diese Serie es schafft, die Vielfältigkeit und so viele spannende Figuren, die halt dann nur in einer Folge auftauchen, mit denen sie zufällig in der Bar redet oder am Set redet mit anderen Schauspielern oder dann datet sie wieder mal einen, den man halt dann nie wieder sieht. Es ist einfach ein Einblick in unfassbar spannendes, aber auch eigentlich sehr alltägliches Leben von der Schauspielerin.
Das ist Better Things das beste Äquivalent eigentlich zu Crashing, wo ja das gleiche in New York passiert. So, er sucht da eine Bude, wo er irgendwie unterkommen kann und trifft dann jede Folge irgendwie jemand anderen, bis er dann irgendwie im Comedy-Club endet. Und was ich ja witzig finde, Pamela Adlon war ja schon in Californication auch ganz tief drinne. Oh je, Andrea gibt mir schon die nächste Den Mut für die nächste Serie.
Ich darf hier nicht mehr weitergehen. Ich hätte gehofft, du sagst nicht, ich mache das jetzt ganz stumm.
Immer gibt es die gut, nicht den Finger.
Wir brauchen so Oscar-Musik.
Ja. Ja,
genau. Oder wo das Mikro einfach wegfährt.
So leises Orchester eingeschüttet.
Vielleicht noch die letzte Information. Die Community hat Better Things bisher erst 6,9 Punkte gegeben. Und das ist der Appell an euch. Schaut die Serie und bewertet sie besser. Oder lasst euch von der Serie überzeugen. Weil ich glaube, das ist wirklich ein Blick wert. Man geht damit sehr viel raus,
das
was man
so ein
lernt,
Diamant.
Erfährt.
Es klingt nach einem Halbstunde, die Episode.
Es ist ein, ja, so eine Halbstunde.
Ja, okay. Maximal eine halbe Stunde.
Ich habe kein Magenta TV. Das ist so schrecklich.
Max, du hast doch alles.
Du hast doch alles geguckt, dann musst du doch alles haben.
Na gut, ich komme zur nächsten Serie.
Ja.
Und hier steht was ganz Besonderes, weil von dieser Serie durften wir dieses Jahr 2 Staffeln bestaunen. Ich glaube, hier war
der
auch
Prinz
schon mal
der Drachen nochmal?
Nein, aber ich glaube, es gab auch schon mal einen Podcast darüber.
Geil.
Hier steht, the category is
Pose.
Andrea.
Ja,
das
Matthias.
Ist deine Serie. Nein, dein Name steht hier.
Mein Name steht da tatsächlich drauf, weil Pose ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien und auch von Max hier, der mir das Pose-Zepter übergeben hat für diese Folge. Und ich übergebe das Pose-Zepter einfach jetzt an den Podcast, den wir schon aufgenommen haben dazu. Hört ihn euch an, macht einfach jetzt kurz hier Pause und switcht zu dem Pose und Queer Eye. Queere Serien bei Netflix Podcast, den wir
Podcast aufgenommen
haben.
Voller Liebe, passend zu Weihnachten.
So viel Liebe, ich wusste gar nicht, dass so viel Liebe in einem Podcast Platz hat.
Und so viel Energie.
Energie.
Tens across the board.
Tens across the board.
Ihr könnt es nicht sehen, aber sie posieren hier ohne Ende.
Wir wogen.
Wir wogen hier sowas von ab, das ist unglaublich. Eine 8,2 von der Community auch. Bei aber bisher leider nur 120 Bewertungen.
Das kann noch mehr.
Schaut diese Serie und liebt
sie. Als wir den Podcast aufgenommen haben, waren es, glaube ich, nur 100 Bewertungen. Also es haben schon 20 Leute geguckt seitdem.
Okay, oder zumindest zu Ende geguckt seitdem, zumindest die erste Staffel.
Ich sag einfach mal, durch den Podcast sind alle drauf gekommen.
Bei Netflix ist die, oder?
Ja. Die ist bei Netflix. Die erste und die zweite Staffel sind bei Netflix. Und die dritte Staffel, ist die in Arbeit? Ist die bestätigt?
Ja, die kommt.
Gott sei Dank. Ich war mir gerade nicht sicher.
Das panische Gesicht.
Das hättet ihr erzählen müssen. Max, ich gebe auch dir gleich wieder das Wort. Hier steht nämlich Succession Staffel 2.
Die beste Serie.
Die beste Serie?
Ist die bei dir auf der 1, wirklich?
Ist die bei dir auf der 1?
Die ist ziemlich weit oben.
Aber sie ist ziemlich weit oben, okay.
Die ist auf jeden Fall über Game of Thrones.
Ich weiß nichts über Succession. Kannst du ganz kurz sagen, um was es geht und warum das so toll ist?
In Succession geht es um die Roys. Ein mächtiges Medienunternehmen und eine stinkreiche Familie mit Vorliebe für Strickpullover, die sich um die Nachfolge ihres mächtigen Vaters streitet.
Geil.
Das klingt nach einer Serie, wo ich jetzt nicht sofort raufklicken würde und sie mir ihr müsst mich noch ein bisschen
das
überzeugen.
Das ist so ein richtiges, also ich finde das auch total faszinierend, warum diese Serie so gut ist. Weil eigentlich möchte man sie gar nicht gucken. So in dem politischen Klima gerade eine Serie über eine überreiche White Privilege Familie, die Murdochs oder Trumps auch heißen könnten. Aber diese Serie die bringt diese Figuren einfach so nah und überzeichnet die. Es ist unglaublich witzig, es geht so Ränkespiele aller Game of Thrones, nur im Medienunternehmen, wie jeder von diesen drei Geschwistern, sie heißen Roman, Kendall und Schiff, und jeder von ihnen versucht so seinen eigenen Platz irgendwie in diesem Unternehmen zu formen und Allianzen zu formen, um irgendwann diese Firma zu übernehmen. Das macht einfach sehr viel Spaß.
Wie lange dauern die einzelnen Episoden?
Also 50 bis 60 Minuten.
50 bis 60 Minuten, und wie viel davon hat eine Staffel? So 10?
10, ja. Also die erste Staffel musste man auch erstmal ein paar Folgen reinkommen. Mir hat die überhaupt nicht zugesagt. Ich fand so, ja, ist ganz nett. Aber die Serie legt halt sehr viele Grundsteine für später. Und ab der zweiten Staffel wird es halt echt so Shakespeare-mäßig und total überdreht.
Okay, das klingt jetzt tatsächlich schon fast wieder nach dem Grund einzusteigen. Wo kann man die denn gucken?
Bei Sky.
Bei Sky. Und Matthias, ich glaube, du bist auch großer Fan, oder?
Ja, aber auch ähnlich wie bei Max. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte den Serien-Check hier für Movieplot geschrieben und ich weiß gar nicht mehr, was mein Fazit war, aber da war ich auch eher so lauwarm und dachte halt, gut, das ist das nächste HBO-Prestige-Ding mit einem tollen Ensemble und irgendwie, du hast diesen reichen Hintergrund, aber es hat dann, ich weiß gar nicht, wann es Klick gemacht hat, aber ich habe mich dieses Jahr so sehr über jede Folge gefreut. Das war echt ein Fest, das dann immer...
Ich glaube, es war dieser Junggesellenabschied in Staffel 1, wo es einfach so, wo die so derb miteinander reden alle.
Das kann sein.
Oh, ich glaube, da wär ich schon wieder raus.
Also die lassen Leute auf dem Boden auch rumkriegen, sag hier Schweinchen, fang die Wurst. Also die Serie ist sehr überdreht teilweise. Also reiche Leute lassen arme Leute, die Bediensteten auf dem Boden kriegen. Wolf
Wall Street denken, als du das gesagt
hast. Also hat schon so ein paar Weiz. Und was ich besonders toll finde, wie sie inszeniert ist, sie bringt nämlich diese Kühle, die die Figuren so untereinander haben, wie sie sich angiften, das ist schon alles immer im Raum und in der Inszenierung vorhanden.
Und es gibt sehr viele schöne Strickpullover.
Oh ja.
Das ist tatsächlich das Hauptargument, warum...
Und auch sehr weihnachtlich heute.
Und auch sehr weihnachtlich,
genau. Ich habe auch irgendwo schon mal ein Ranking gesehen, wo alle Strickpullover in Succession gerankt wurden.
Du darfst auch gleich weiterreden, Max, weil die nächste Serie hast auch du aufgeschrieben. Und zwar kommen wir jetzt wieder zu einer Netflix-Serie. Wir sind bei Russian Doll, beziehungsweise Matroschka.
Meine Notizen.
Weißt du, Max versucht mit seinen Blättern nicht zu rascheln und
sein ganzes Buch, was er hier liegt hat.
Das Weihnachtsbuch der Geschichten.
Max, erzähl uns, um was geht's in Matroschka und warum muss man das unbedingt gesehen haben? Und ich bin auf deiner Seite.
Worum geht es? Eine Kurzgeschichte von Max.
Okay, ich stell mal die Sanduhr. Wir haben tatsächlich Sanduhren hier auf. Eine Minute.
Okay, ich beeile mich. Natasha Lyonne, aka Nadja, ist eine kettenrauchende New Yorkerin, die ihren 36. Geburtstag und den Song Gotta Get Up nicht so schnell vergessen wird. Denn sie befindet sich in einer Zeitschleife aller und täglich grüßt das Murmeltier, die immer wieder mit ihrem grausamen Tod endet. Auf der Suche nach Antworten durch das nächtliche East Village muss sich Nadja zwischen pseudo-intellektuellen Hipster-Partys, rostigen Feuerleitern und kunstlich durchfluteten Spätis mit ihren eigenen Traumata auseinandersetzen.
Das hast du sehr schön geschrieben.
Das war wirklich, das war wunderschön. Ja. Ich traue mich auch gar nichts mehr sagen jetzt. ich finde... Natasha Lyonne in dieser Rolle ist einfach so unfassbar perfekt, das ist kaum auszuhalten.
Und schon wieder Zeitschleife,
also Zeitschleife. Haben wir die eigentlich alle gesehen, die Serie?
Ich habe sie angefangen, weil ich so ein Fan von Zeitschleifenformaten bin und habe es dann tatsächlich irgendwann abgebrochen, weil es mir zu anstrengend war, muss ich zugeben. Ändert sich das irgendwann? Also, dass Natasha Lyonne vielleicht ein bisschen runterschraubt?
Nein, immer mehr. Also diese manische No-Fucks-Attitude, die sie hat. Also sie trägt diese Serie halt so voran mit ihrer Energie.
Ihr Schauspielstil.
Also ich mag sie in Orange is the New Black, aber nee, da war es mir zu viel. Okay,
na gut. War dir too much? Matthias, mochtest du Russian Doll?
Ja, also ich glaube nicht so sehr wie hier andere am Tisch, aber Natasha Lyonne, die katapultiert einen schon da rein. Also ist immer willkommen für einmal hier Thursday, what a concept.
Das ist so großartig.
Es gibt so wenig Memes dieses Jahr, die ich mehr mag als
du musst,
das.
Du musst noch ein bisschen mehr Rauchigkeit in die Stimme kriegen, so Thursday, what a concept.
Und man muss die Serie mindestens zweimal gucken, weil halt so viel miteinander verzahnt ist und so kleine Nebensätze am Anfang, die dann extrem wichtig werden.
Es wird immer komplexer, umso weiter man guckt und man muss wirklich...
Quantenphysik studiert haben.
Man muss, ja, unter anderem zum Beispiel, so wie für Dark, also ich habe das Gefühl, langsam...
Psychologiestudium und Quantenphysikstudium
in einem. Muss ich mal wieder an der Uni einschreiben, um bei den Serien hinterherzukommen.
Aber das waren halt nur 8 Folgen auf 25 Minuten und für mich war das die snackabelste Serie des Jahres.
Wir haben jetzt noch 5 Serien auf unserer Liste und, oh mein Gott, ich habe gerade die Serie gezogen, die bei mir vermutlich auf Platz 1 landen wird dieses Jahr. Und tatsächlich hat sie aber Esther in den Ring geworfen und ich. Es ist Barry, Staffel 2. Und Esther flippt einfach nur aus, sie fällt fast vom Stuhl.
Oh mein Gott, das ist so großartig.
Kann das sein, dass ich dir Barry sogar empfohlen hatte?
Das ist total richtig. Ich habe erst Mitte dieses Jahres im Sommer auf der Zugfahrt zurück von der CCXP.
Ach, Tatsache.
Hast du mir davon erzählt und ich habe sie tatsächlich immer als Comedy-Serie abgeschrieben und ich muss es zugeben, kein Fan von Comedy-Format, ich bin eher der Drama-Serien-Typ.
Ich auch tatsächlich.
Und dann dachte ich mir, okay, wenn Andrea so von der schwärmt, Andrea hat einen guten Geschmack, dann muss ich dir mal eine Chance geben. Auf Moviepilot haben wir eine große Übereinstimmung in Prozentzahlen. Und dann habe ich da angefangen und ich habe sie so geliebt. Ich habe die erste Staffel, die zweite Staffel geguckt. Ich war so froh, dass die zweite schon draußen war, als ich angefangen habe.
Wo kann man das denn gucken? Fangen wir mal damit an. Bei Sky, ne?
Bei Sky
Ticket. Bei Sky Ticket. Es sind beide Staffeln bei Sky Ticket. Die Moviepiloten haben dem Ganzen, also nur unter Anführungszeichen, eine 7,6 gegeben, was ich auch überhaupt nicht akzeptieren kann.
Nee, das ist deswegen zu wenig.
Deswegen alle Bill Hader-Fans da draußen, vereinigt euch. Ihr kennt Bill Hader, ihr habt sicher schon mal irgendwann was von Saturday Night Live gehört und ihr habt bestimmt, ich weiß gar nicht, was haben Sie denn gesehen
mit Bill Hader?
Trainwreck.
Also nochmal für den Kontext, Andrea ist der größte Bill Hader-Fan, den ich kenne, den wo gibt. Also.
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz eine Anekdote erzählen, die ja auch gut zu Weihnachten passt, weil so viel Herzlichkeit involviert ist. Ich habe Bill Hader mal interviewt und ich habe es euch allen sicher schon 20 Mal erzählt. Aber das war so ein schönes Interview, dass Bill Hader nach diesem Interview zu mir gesagt hat, ach, das war so schön, jetzt muss ich mich mal kurz umarmen. Und dann hat er mich umarmt, dann ist er rausspaziert und ich bin einfach nur, ich bin weggeschwebt.
Man kann sich auch richtig Barry vorstellen, wie er genau das sagt, diesen Satz.
Aber wenn ihr noch keine Bill Hader-Fans seid, dann macht es wie ich, schaut euch Barry an und werdet Bill Hader-Fans.
Ja, sehr gut gesagt.
Und vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Barry ist, worüber hier so schwärmen, es geht um einen Auftragskiller, der Schauspieler werden möchte und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und was das Serienformat für mich so auszeichnet, ist, dass es erstmal sehr kurz ist, also kurzweilig und kurz, halbstündige Episoden, glaube ich.
Halbe Stunde, genau.
Und das ist
und auch nur 8 Folgen pro Staffel.
Genau, 8 Folgen nur, also snackable ohne Ende.
Snackable ohne Ende, aber nicht so snackable, wie man zu Beginn denkt.
Genau, nämlich, es ist nicht nur Comedy, es ist, also ich habe immer wieder laut, aber es ist auch tief tragisch, was da passiert und spannend.
Nervenaufreibend.
Und
zerfetzend.
Also man hat die ganze Gefühlspalette, wenn man diese Serie guckt.
Und ich muss sagen, bei Barry, ich habe auch überlegt, was sind so die besten Serienepisoden, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Oh,
und
ja,
da
Barry.
Ist bei mir Barry, Max nickt ganz
die vierte?
Eifrig.
Die mit dem Mädchen.
Es ist die
dritte oder die vierte?
Das kann ich gar nicht sagen, weil das in Kapiteln weiterzählt. Also es ist quasi Kapitel 13. Das ist dann, warte mal, 8, 9, 10, 11.
Das Mädchen auf
Nein,
dem Dach.
Ich habe nicht meine Finger benutzt, um gerade plus 5 zu zählen. Genau, es ist offenbar die fünfte Folge.
Wir haben
Folge
die gleiche Folge gesehen.
Es ist offenbar die fünfte Folge der zweiten Staffel. Es ist Kapitel 13, Du sollst nicht töten, beziehungsweise im Englischen heißt sie Chapter 13, Ronnie/Lily. Und in dieser Folge geht es einfach nur um einen Kampf von Barry gegen den
Auftragskiller.
Dem erwachsenen Auftragskiller gegen den sehr großen, muskulösen Typen, und seine Tochter. Und nein, nicht der Typ ist das Problem für ihn, sondern die Tochter, die wie ein Fuchs von, keine Ahnung, oder wie ein
Ninja,
sonst, wie ein Ninja sich wie ein Ninja verhält oder wie ein sehr agiles Tier.
X-Men,
genau.
Wenn ihr skurrile Kämpfe mögt, schaut sie euch an. Ja. Schaut euch Barry an. Und die wurde sogar von Bill Hader inszeniert, glaube ich. Ne?
Die Folge, da hat Bill Hader sogar Regie geführt. Und ich habe mir auch ein sehr schönes Video erst selber bei YouTube angeguckt, wo nochmal genau aufgeschlüsselt wird, wie dieser Kampf inszeniert ist und was das Fantastische darin ist. Also wirklich, Leute, Barry, eine 7,6 kann da nicht stehen bleiben beim Moviepilot, weil ich fühle mich persönlich beleidigt davon.
Ihr seid jetzt angehalten, das zu ändern. Los!
Ich bin wirklich nicht sauer, wenn ihr den Podcast dafür abbricht. Wirklich nicht. Guckt Barry, es ist bei Sky. Macht das.
Punkt.
Punkt. Ausrufezeichen, nicht Punkt, Ausrufezeichen. Gut, bevor ich mich hier
jetzt
endlos
darf Matthias mal winken, dass wir weitermachen müssen.
Schüttel ich nochmal den Hut und ziehe die viertletzte Karte. Max, es geht
ich
schon
weiß, was es ist.
Du weißt, was es ist? Okay, dann sag, was es ist.
Es sind Puppen.
Es sind Puppen. Ihr hört Max, es sind Puppen.
Ist richtig?
Ja, es ist richtig. Der Platz 4 der besten Serien 2019 von den Moviepiloten. Es ist, Max,
der dunkle Kristall, Ära des Widerstands.
The Dark Crystal. Max, warum muss man die Serie dieses Jahr gesehen haben?
Es ist einfach ein Meilenstein des Puppenspiels. Andrea hat gerade Zettel durch die Gegend geworfen.
Durch die Gegend. Der Raum sieht schon aus wie beschneit.
Ihr könnt es nicht sehen, aber überall liegen
ich
die Zettel auf dem
schneien.
Boden.
Ja, nee, sorry, Max.
Es ist ein Meilenstein des Puppenspiels. Nein, es ist einfach so von den Animationen, also von dieser, wie die Serie gemacht wird, einfach so atemberaubend. Die haben über 170 Puppen, 70 verschiedene Spezies, irgendwie 83 Puppenspieler. Also insgesamt haben über 2500 Menschen an dieser Serie gearbeitet, an diesen 10 Folgen.
Und
das ist einfach so riesig.
Es sieht so toll aus. Es sieht so fantastisch aus.
Das ist Herr der Ringe meets Game of Thrones mit Puppen.
Ja, ich habe mich noch nie so sehr an dieses umwerfende Gefühl zurückerinnert, gefühlt, wie damals, als ich Herr der Ringe geguckt habe im Kino. bis ich dann Dark Crystal geguckt habe tatsächlich. Ja. Einfach so diese epische Reise von den Hauptcharakteren, diese wundervollen Charaktere und diese Detailverliebtheit in den Kostümen. Es ist fantastisch.
Ich möchte einfach nur einmal mein Lieblingszitat aus dieser Serie sagen.
Bitte.
Es ist: Kämpfe mit der Macht deines Löffels an meiner Seite.
Das von Hub, also
ja, Hub. Genau.
Ganz, ganz wundervoll.
Das ist von der Elmaudran
Hub. Beste
Figur. Ja. Also die Serie ist zu Beginn halt wirklich schon sehr, also von Jim Henson Company, also diese Puppen gemacht und ist auch recht kindlich, so dieser Henson-Humor, aber es wird halt immer düster, also je epischer wird es auch immer düsterer. Mhm. Es wird teilweise in der Mitte ein bisschen wie Game of Thrones, dass so Ränkespiele und Verrat reinspielen.
Es gibt durchaus
und dann gibt es wirklich Tode, eine Horrorfolge.
Wir sagen nicht wer, aber ja.
Kurz vor Ende gibt es noch eine richtige Horrorfolge mit, wenn ihr arachnophobisch seid, solltet ihr das nicht gucken.
Ich skippe das lieber auf jeden Fall. Der Dunkle Kristall, die erste Staffel ist bei Netflix zu sehen und hat jetzt von unserer Community eine 8,2. Also es lohnt sich wirklich. Es ist die beste Fantasy-Serie 2019. Es tut mir leid, Esther, es ist nicht Carnival Row. Es ist leider
also ich hab
die Serie mit Puppen.
Ich mochte Der Dunkle Kristall auch. Ich kann es verstehen, wenn man es mag. Ich mochte es, aber ich kann nicht die gleiche Euphorie aufbringen wie Max. Das tut mir leid.
Mein Herz schlägt für Puppen, seit ich klein bin. Ich wollte früher Marionettenspieler werden als Kind. Ich hatte auch Marionetten als Kind. Ja.
Das ist ja wundervoll.
Und passend zu der Bewertung, also die Bewertung könnte nicht passender sein, 8,2 und der Originalfilm, zu der die Serie ein Prequel ist, ist von 82.
Das ist eine...
Mind darf blown. Jetzt keiner mehr bewerten.
Darf keiner mehr bewerten.
Ich habe in der Zwischenzeit ganz sneaky, wie ich bin, schon den nächsten Zettel gezogen. Und zwar habe ich mich selber, gezogen, sondern mein Name steht da drauf und zwar mit der dritten Staffel The Good Place. Das ist eine Serie, die liegt mir unfassbar am Herzen.
Schon wieder Zeitreisen.
Die gibt es in Deutschland. Und Reise, sowieso ganz viele Reisen. Die gibt es in Deutschland beim Maxdome zu sehen. Die hat nur eine 7,4 von der Community. Das ist mir auch schon wieder viel zu wenig.
Die haben nur die erste Staffel gesehen.
Also nach der ersten Staffel habe ich der Serie tatsächlich auch eine 7,0 gegeben. Und dann habe ich die zweite Staffel geguckt und dann war es eine 8. Und dann habe ich die dritte geguckt und dann war es eine 9 und meine Lieblingsserie. So nur um
das. Was ist dann jetzt bei der vierten Staffel?
Und jetzt gerade die vierte Staffel, die gibt es noch nicht bei... Die, glaube ich, gibt es noch nicht bei Maxdome zu streamen. Ich habe mir die bei Amazon gekauft, die vierte Staffel. Deswegen kann ich die jetzt schon gucken. Also zumindest die Hälfte ist ja schon da. Und die ist wirklich wieder so fantastisch. Es ist absolut absurd. Bei The Good Place geht es um...
Das ist jetzt schwer. Den Twist der ersten Staffel ist schon vorwegzunehmen.
Okay, ich glaube, man kann überhaupt nichts sagen dazu, ohne dass man sich spoilert. Nein. Aber was man sagen kann, ist, dass es eine zutiefst menschliche... krass philosophische Serie ist, die immer komplexer, immer, ich weiß nicht, hilf mir.
Also am Ende kommt Maya Rudolph, kommt ab der dritten Staffel vor und dann ist sowieso alles toll.
Es geht
einfach um das Leben.
Es geht um alles.
Es geht um alles.
Leben und Tod und Man kann keinen Satz sagen, ohne dass man den Twist der ersten Staffel...
Also es geht über Menschen...
sagen, welchen Beruf die Hauptfigur hat, irgendein Anhaltspunkt für mich?
Sie ist tot. Also die Hauptfigur ist tot und wacht in The Good Place auf. Da begegnet sie Michael und Michael sagt, er ist der Architekt von dem Good Place, sie soll sich hier wohlfühlen und nach kommen sie drauf... Eigentlich war sie gar nicht so ein guter Mensch, sie war tatsächlich ein ziemliches Arschloch auf der Erde. Und das führt uns dann in alle Höhen und Tiefen und wirklich in alle Ecken des Universums, in alle möglichen Ecken des Universums. Und ich glaube, mehr darf ich nicht sagen,
okay,
ohne das
zu spoilern. Okay, das reicht mir auch schon.
Ist doch schon mal eine gute... Mit Kristen Bell in der Hauptrolle.
Ein großartiger Cast. Also so viele Comedy-Darsteller. Mhm. Und vor allem Maya Rudolph nachher als Richterin, die da auftritt. Ist einfach sehr großartig.
Ich liebe sie. Ich greife in den Hut.
Bevor wir noch spoilern, geht's weiter.
Ich greife in den Hut und habe hier Fleabag Staffel 2.
Die ist, glaube ich, durch mich und durch dich da drin gelandet, oder Andrea?
Tatsache, die ist durch uns beide da drin gelandet. Die hat doch eine 8,1 bei unserer Community. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, Erstens mal, wir haben Podcast schon dazu aufgenommen. Unsere allererste Podcast-Folge haben wir dazu aufgenommen. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, um was es geht und dass die Leute das unbedingt gucken müssen.
Ihr müsst es unbedingt gucken. Es ist schwer zu sagen, worum es geht, weil es einfach das Leben einer Frau ist, die nur den Titel Fleabag trägt, also Flohsack.
Und, danke für die Übersetzung.
Die hat so ihre Probleme in ihrem Leben und die werden erst so langsam aufgedröselt. Und mir ging es so, ich mochte die erste Staffel und dachte, ja, na gut, dann gebe ich der zweiten auch noch eine Chance. Sind ja nur 6 Episoden, ist ja nur eine halbe Stunde. Mhm. Und dann hat mich die zweite Staffel so weggepustet. Es war so unglaublich.
Es ist absolut unglaublich. In der zweiten Staffel ist das alles nochmal auf einem ganz anderen Niveau von den Darstellern her und vor allem mit Andrew Scott,
genau,
der den Hot Priest, wir müssen einmal den Hot Priest erwähnen.
Einmal erwähnen wenigstens. Und einfach die Darsteller sind schön, sie haben Spaß. Es ist ein bisschen wie Barry, dass man sowohl das Lachen als auch das Weinen ganz, ganz dicht zusammen hat die ganze Zeit und ein bisschen Meta, ein bisschen Blicke, die man vielleicht noch aus Haus des Geldes kennt, House of Cards kennt.
Zu viele Häuser hier.
Und ich habe gestern entdeckt, dass es tatsächlich dieses Jahr ein französisches Remake gab von der ersten Staffel.
Nein.
Mit dem Titel Mouche.
Mouche. Kannst du das übersetzen?
Okay.
Fleabag.
Flohsack. Dann würde ich sagen, ihr hört nochmal den Podcast, den wir dazu aufgenommen haben. Und wir kommen jetzt zu der letzten Serie, die wir noch in unserer Liste haben, von den 25.
Harter Tobak.
Das ist krass, dass die bis zum Ende geblieben ist, oder?
Und wir haben vor allem vorher noch...
Lass mich die zauberhafte Serie aus dem Zauberhut ziehen und mich raten, was es ist, bevor ich den Zettel ansehe.
Wir müssen noch ein Mysterium auflösen, weil der Hut ist nämlich leer.
Oh nein!
Ich habe hier einen leeren Hut von mir für alle da draußen. Das Ding ist...
Du hast zu viel mit den Zetteln rumgeschmissen.
Ich habe zu viel mit den Zetteln rumgespielt. Wir wissen aber zum Glück auch, welche Serie das war.
Richtige Feel-Good-Serie.
Sag nochmal, was du noch nicht gesagt hast vorher.
Es ist When They See Us.
When They See Us, eine Netflix-Serie. Sie ist auf Platz 3 der besten Community-Serien 2019. Sie hat eine sagenhafte 8,3 in der Bewertung und wurde auch schon von fast 600 Leuten bewertet und hat auch noch 300 Vormerkungen von Leuten, die noch sehr darauf gespannt sind, unter anderem ich. Kannst du uns kurz sagen, worum es geht, Esther?
Es ist eine wahre Geschichte, die da in nur 4 Episoden verfilmt wird als Miniserie. Es geht um die sogenannten Central Park Five, eine Gruppe von 5 afroamerikanischen Jugendlichen, die einer Vergewaltigung angeklagt werden und dann da in so einen Polizeiapparat reingeraten, wo sie eigentlich gar nicht mehr rauskommen und keine Chance haben, irgendwie mehr unschuldig da aus der Sache rauszukommen. Und man weiß gar nicht, haben sie es getan, haben sie es nicht getan. Und das entfaltet so einen unglaublichen emotionalen Sog, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Inszeniert von Ava DuVernay, die man kennt zum Beispiel von Selma, dem Kinofilm. Ich muss sagen, der hat mich damals nicht so ergriffen. Deshalb war ich skeptisch, ob die Serie mir gefällt, so als historische Aufarbeitung. Ja. Aber die hat einen völlig anderen Ansatz. Man bleibt an den Figuren dran und spätestens in der 4. Folge, die sich dann ganz auf einen der Jugendlichen konzentriert.
Auf Corey war das.
Ne? Ich werde schon wieder ganz...
Ja, ich merke schon. Also Esther hat schon ein bisschen Tränen in den Augen gerade. Hände hoch. Nee, das bringt nichts. Weil das
wer hat geweint? Wer hat geweint?
Wer von euch dreien, die Miniserie geguckt haben, hat das in der Topliste dieses Jahr?
Nur ich, aber auf
nur
Platz
Esther,
1.
Nur Esther ist ganz oben, aber dafür auf Platz 1.
Oder in der Top 10? Oder
in der Top 10 eurer...
Ich weiß nicht. Also es wäre potenziell Kandidat. Ich war damals super begeistert und habe es auch als sehr, sehr intensive Erfahrung wahrgenommen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen, was dann letzten Endes in unseren Top 10-Listen landet, wenn wir uns The Witcher angeguckt haben.
Ich habe The Witcher schon gesehen.
Max hat The Witcher schon gesehen.
Die Screener.
Ist nicht die beste Serie des Jahres.
Ist nicht die beste Serie des Jahres, aber gut. Auf der Note wollen wir natürlich nicht enden.
Aber es wird gesungen, das ist schön.
Aber es wird gesungen. Solange gesungen wird in der Serie, ist Max auf jeden Fall begeistert.
Ich bin leicht zu beeindrucken.
Vielleicht könnt ihr mir in einem Satz noch mal kurz sagen... War das für euch ein gutes Serienjahr, Esther?
Für mich auf jeden Fall. Also letztes Jahr hatte ich noch gesagt, ich bin eher der Filmmensch. Und dieses Jahr ganz klar war es deutlich einfacher für mich, die Top 10 der Serienliste zu füllen, als die Top 10 der Filmliste. Also ja, gutes Serienjahr 2019.
Matthias?
Ich glaube, ich hatte schon bessere Serienjahre. Das habe ich daran gemerkt, dass ich dieses Jahr sehr viele Serien abgebrochen habe, die ich angefangen habe zu schauen. Da würde ich gerade Netflix verantwortlich für machen. Aber es liegt halt auch einfach dran, dass Netflix diese Masse an Serien hat, dass da einfach mehr dabei ist, was dann irgendwann hinten runterfällt und Netflix ja immer noch sehr erstklassige Serien hat, die wir jetzt hier auch im Podcast schon besprochen haben. Ich erinnere mich so an Jahrgänge wie hier, als eben Twin Peaks The Return und Leftovers und so zwei Überserien auf einmal da waren. Oder hier das Jahr, wo Handmaid's Tale, Fargo und weiß nicht was
alles. Oder das Jahr, wo Watchmen da ist. Oh, dann sind wir wieder bei diesem Jahr.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Jahr ist das Kinojahr das, was mich definitiv mehr begeistert hat. Aber es war schon ein sehr vielfältiges Serienjahr einfach für mich. So, das mag ich immer ein bisschen beim Kino, weil sie schon immer am Anfang des Jahres sehr genau, was die großen Filme oder die sind die, auf die ich mich freue, eben weil man Regisseure schon länger verfolgt, und bei Serien ist einfach die Überraschung dieses Jahr größer, und selbst wenn ich jetzt bei Damon Lindelof und Watchmen wusste, das ist was ich definitiv schauen will, ich hatte keine Ahnung, was da passieren wird.
Max, wie war das Serienjahr für dich?
Überfordernd. nicht überfordernd. Also mehr als 200 Staffeln schaffe ich, glaube ich, auch nicht im Jahr.
Und glaub, vielleicht zu deinem eigenen Seelenheil solltest du vielleicht dich auf 180 Staffeln beschränken.
Ich versuche es. Und es wird nur noch mehr. Also das war jetzt so ein kleiner Vorgeschmack, bevor es nächstes Jahr erst richtig durchbricht, dieser große Streaming-Krieg, wie man ihn so gerne nennt. Es war jetzt so ein kleiner Vorgeschmack mit Apple TV, ist dieses Jahr gestartet, und nächstes Jahr kommen dann in den USA. Disney Plus ist schon gestartet. Und
ja auch nach Deutschland.
Kommt dann nach Deutschland, und HBO Max und Peacock. Also es gibt nur noch Streaming-Dienste und alle machen Serien. Und es wird einfach sehr, sehr viel und niemand kann mehr alles gucken. Ich erinnere mich noch früher, als ich angefangen habe, Serien zu gucken, es war so, was möchte ich gucken? Ich kann alles gucken.
Das war so, das wie schon wenn lange man jetzt Apple TV Plus aufmacht und da einfach nur 4 Serien hat und sich denkt,
so fühlte man sich damals, ja.
Aber das ist ja vielleicht auch gerade das Schöne an Apple TV Plus, dass man noch Herr der Lage ist und nicht wie bei Netflix, oh, da kommt's schon.
Hilfe, ich ersticke. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir haben auch schon wirklich viel geredet und viele Tipps euch da draußen mit auf den Weg gegeben. Vielleicht noch einmal ganz kurz, Esther, auf welche Serie freust du dich 2020 am meisten?
Ich freue mich tatsächlich auf eine Serie, die ich schon im Flugzeug gesehen habe, die dann hoffentlich nach Deutschland kommt nächstes Jahr. Und zwar die britische Serie Years and Years, eine BBC-HBO-Produktion. Die ist unglaublich stark, auch nur 6 Folgen. Es geht um eine Familie in Großbritannien, jetzt von jetzt an bis in die Zukunft, Jahre mit Emma Thompson als einem weiblichen Trump, politische Entwicklungen, die man so eigentlich gar nicht sehen will und doch irgendwie gebannt verfolgt. Das Schicksal also von einer persönlichen Familie geknüpft an das große Weltschicksal, und es ist einfach nur ergreifend und müsst ihr euch anschauen, wenn es endlich kommt zu uns. Ich hoffe.
Years and Years. Wir warten gespannt auf den Start.
Ist Max? Von Russell T. Davies übrigens, der auch Queer as Folk gemacht hat und das Doctor Who Revival, und dieses ist wirklich sehr großartig, und ab der 3. Folge werdet ihr alle am Boden liegen und heulen.
Was steht denn bei dir für nächstes Jahr ganz oben auf der Liste, Max?
Bei mir steht mit ganz oben auf der Liste Why Women Kill. Das ist die neue Serie von Mark Sherry, den Desperate Housewives-Schöpfer. Und ich habe sehr große Gefühle für diese Serie. Das war so, wo dieser Serienhype ging damit für mich los. 2004 war es, glaube ich. Oder so.
Ja.
Ja, und die Serie bringt auch sehr viel von diesen Desperate Housewives-Vibes wieder mit rein.
Großartig. Ich vermisse diesen Desperate Housewives-Vibe seit ungefähr 10 Jahren, seit es diese Serie nicht mehr gibt. Ich habe alles davon aufgesaugt.
Ist auch schön, ist eine Anthologieserie, ist abgeschlossen, die erste Staffel. Und es sind 3 verschiedene Handlungsstränge, geht um 3 Frauen, die mit Problemen in ihrer Ehe zu kämpfen haben. Und es läuft darauf hinaus, dass alles mit einem Mord endet. Also es spielt alles in 3 verschiedenen Zeitebenen.
Also umgekehrt wie bei Desperate Housewives, wo alles mit einem Todesfall anfängt.
Genau.
Weißt du schon, wo das in Deutschland laufen wird?
Es gibt leider noch keinen Streamingdienst. Aber es ist halt ein großartiger Cast. Es ist Lucy Liu, Jennifer Goodwin und Kirby Howell-Baptist, die übrigens in Barry und The Good Place mitspielt. Also sie hat hier alles verbunden jetzt.
Matthias, bei dir steht Mandalorian ganz oben, oder?
Definitiv. In dem Jahr, wo eine Star-Wars-Serie kommt, freue ich mich am meisten auf eine Star-Wars-Serie. Ich hoffe ja persönlich, ehrlich gesagt, dass die Obi-Wan-Serie bis Weihnachten 2020 fertig wird. Das wäre
schön.
Ein sehr schönes Geschenk.
Wunschdenken.
Genau, wir sind jetzt am Ende angekommen.
Du hast auch noch einen Tipp.
Ich habe auch
einen Tipp. Noch kein Ende. Hast noch einen Tipp.
Um Gottes Willen. Stimmt, genau. Ich möchte nämlich noch einmal betonen, wie sehr ich mich auf Primal freue. Das ist eine Animationsserie, eine sehr kräftige Animationsserie. Sie ist definitiv nichts für Kinder, weil da werden unter anderem Kinder nämlich gegessen in dieser Serie schon.
Gleich am Anfang.
Gleich am Anfang. Ich weiß noch nicht, wann und wo die in Deutschland zu sehen sein wird nächstes Jahr. Ich hoffe auf einen ganz baldigen Start, weil ich es unbedingt gucken will. Es wird nicht gesprochen. Es spielt nämlich in der, welche Zeit? Kreidezeit? Steinzeit?
Irgendwie sowas. Es ist nicht historisch korrekt. Es gab keine Steinzeitmenschen, die auf Dinos geritten sind.
Gab's nicht, funktioniert aber großartig in dieser Serie. Und darf ich jetzt zum Schluss kommen, Max?
Nein, ein Funfact. Ist die einzige Serie, die jemals für den Oscar wahrscheinlich nominiert werden könnte. Weil die Serie ist von Adult Swim und die 5 Folgen sind das nur 20 Minuten, die wurden zu einem Film zusammengeschnitten und für den Animations-Oscar eingereicht.
Ich drück dem Ganzen die Daumen.
Also wenn ihr im Februar diese Folge hört, ich hoffe, dass jetzt alle über Primal reden.
Genau, und jetzt komme ich aber zu dem Abschluss, weil wir schon so lange über so viele tolle Serien geredet haben und ihr habt jetzt einfach Input, um eigentlich das ganze nächste Jahr mit tollen Serien zu verbringen, wo es dann natürlich schon wieder die nächsten tollen Serien gibt. Zu viele Serien. Deswegen geht es nächste Woche im Podcast auch um Filme und zwar um die besten Filme 2019. Ich sag an dieser Stelle, schickt uns doch bitte schickt uns eure Sprachnachrichten. Und zwar vor allem, wenn ihr The Witcher oder Watchmen geguckt habt, würden wir uns wahnsinnig über eure kurzen Sprachnachrichten oder vielleicht auch Kommentare per E-Mail freuen. Wie das alles funktioniert, könnt ihr in der Beschreibung des Podcasts oder in den Shownotes nachlesen. Wir werden im Januar definitiv über The Witcher und Watchmen reden.
Ja, erklärt mir bitte, geschickt uns Sprachnachrichten und erklärt mir bitte, warum The Witcher gut ist.
In euren Sprachnachrichten.
In euren Sprachnachrichten. Weil ich fand's nicht gut.
Max, ich bleib gleich bei dir. Wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts lesen und hören?
Bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wieselmax.
Matthias?
Ihr findet mich auf Moviepilot als Bibelbrox mit 2e und auf Twitter mit 3.
Und Esther?
Und ich bei Twitter, Instagram und Moviepilot als Drawstar.
Mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter meinem Namen, Andrea Wöger, und bei Moviepilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Wir verabschieden uns von euch und schicken herzliche, wärmende, weihnachtliche Grüße nochmal in die weite Welt da nach draußen. Wünschen euch viel Spaß beim Stöbern durch die Streams und vielleicht konnten wir euch ein paar gute Tipps geben. Und ich sage tschüss.
Ciao. Ciao.
Neues Jahr.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.